Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum legt ihr überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück. Ich glaube mit Folge 48, die letzte Folge ist ja gar keine so richtige Folge gewesen, sondern eigentlich nur ein Mitschnitt von unserer Neuheitenshow vor der Spiel Digital in Essen, die letzte Woche stattgefunden hat. Ich kann euch nur sagen, wir haben echt einen Höllenritt gehabt, auch dass wir Chris mehrere Tage ertragen mussten, werden wir euch auch gleich noch von erzählen. Wir freuen uns aber heute ganz besonders, wir haben auf euren Wunsch hin, weil wir am Donnerstag, Leute, ey, was ist alles in dieser Woche passiert, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, richtig krass, ist der Ben Jamin Schönheiter von Frosted Games am Start gewesen. Sag mal deinen Spruch auf.
Hi, ich bin's, der Ben.
Ja, ist auf jeden Fall mit am Start auf euren Wunsch hin, weil ihr so viele Fragen hattet, die wir auch alle gar nicht in der Zeit beantworten konnten, wo wir die Stunde Sendezeit haben. Und heute können wir uns hier mal gemeinsam zurücklehnen und die ganze Sache mal ein bisschen lockerer angehen, würde ich sagen.
Ich muss trotzdem einmal kurz reingrätschen, weil es ist Folge 49, weil wir hatten ja gesagt, wir machen aus dem Mitschnitt Folge 48, damit wir nächste Woche, wenn der Podcast ein Jahr alt wird, auch genau Folge 50 ausstrahlen können. Also von daher kleine Korrektur.
Wir cheaten einfach
ein bisschen, und das ist jetzt Folge 49.
Ihr seht, bei uns ist alles hart. Klein durchgetaktet auf jeden Fall.
Alles vorher abgesprochen, bevor wir live gehen.
Ja, wie sollen wir anfangen? Kleines Wochenrecap erstmal, was ihr alle so erlebt habt. Eigentlich ist es ja diesmal so eine gemeinsame Geschichte, weil wir ja alle gemeinsam zusammen am Start gewesen sind. Wir machen immer erstmal so, was die letzte Woche so passiert ist, und dann machen wir chaosmäßig einfach weiter.
Klar, heraus. Ich würde auch sagen, erstmal Wochenrecap und dann nochmal ein bisschen über Messe auf jeden Fall, wie wir es alle gesehen haben, betrachtet haben. Und so, aber ja.
Also wann hat die Woche überhaupt angefangen? Ja, ich hatte letzte Woche Urlaub. Das ist ja die zweite Herbstferienwoche gewesen. Und als Sozialberufler hatte ich dann quasi die zweite Herbstferienwoche frei. Und da ist dann so gewesen, da sind Thomas und Timo zu uns gekommen. Die sind auch jedes Jahr am Start. Normalerweise auch zwei nette Zuschauer und Patreons, die einfach seit 3 Jahren immer zu Spiel gekommen sind und mit uns die Spiel besucht haben. Das wollten wir dieses Jahr auch wieder aufleben lassen. Die hatten sich Urlaub genommen. Dann sind sie halt eine Woche vorher gekommen, damit sie den Stream und die ganzen Spiel-Digital-Sachen, die wir hier podcastmäßig und YouTube-mäßig aufbereiten wollten, nicht irgendwie stören. Die sind dann am Start gewesen und wir haben gezockt. Und der Seltschuk kam am Montag mit seiner brandneuen Karre am Start. Türke und BMW ist absolut Game Over. Ich sag, ich bin schon ein bisschen neidisch. Ne? Der Sergio kam mit seinem neuen Benzer hier vorgefahren. Gutes Ding. Paar Leistungsdaten mal ganz kurz.
Paar Leistungsdaten, ich lese mal kurz den Steckbrief vor. aber auf jeden Fall war es bei mir extrem stressig. Ich wollte eigentlich schon am Sonntag kommen. Dann hat es sich irgendwie nicht ergeben mit den ganzen Fahrzeugbriefen und so weiter und so fort. Dann haben sie mich vertröstet. Ich musste den Fahrzeugbrief persönlich am Freitag abholen und konnte das Auto dann erst Montag früh um 10 Uhr oder sowas anmelden. Hab die Kennzeichen drangeklipst und bin direkt losgefahren zum Digger, damit es schnell starten
kann. Mit der kaputten Bremse, Alter.
Wer braucht schon eine Bremse?
Also? Erzähl die Geschichte. Mehr. Okay, gleich. Beste Geschichte.
Also warte, okay, komm, ich drop sie gleich. Ja, Weil der Stefan hat's ja ganz schlau gemacht. Der hat's ja irgendwie diese Woche versucht, auf seine Seite zu ziehen. Aber Chris und ich kennen ja die wahre Geschichte. Es war also so, wir sind abends losgefahren. Wir wollten noch was essen gehen, richtig?
Ja, Burger King.
Und dann habe ich ihm gesagt, ja komm, dann nimm mal meine Karre. Ja, und ich habe dann ihm gesagt, ja Chris, dann fahr du eben wieder zurück, weil ich habe mir noch ein Eis geholt gehabt, nachdem wir beim Burger King waren. Und dann habe ich gesagt, komm Chris, dann fahr du zurück. Und Chris ist eingestiegen, sagt erstmal so, ja, wo lege ich hier den Gang ein? Und dann sage ich so, ja, hier am Lenkrad.
Junge, das ist ein Raumschiff, Alter, das ist kein Auto.
legt er so den Gang ein, Rückwärtsgang läuft. Mitten im Rückwärtsgang, also, ihr müsst euch vorstellen, auf diesem Parkplatz waren bestimmt so um die 5, 6, 7, 8 Leute, die uns zugeschaut haben, wie wir das Auto auspacken.
Weißt du, das waren so Leute, die sich halt eben bei Burger King treffen, die so jungen Erkelenser, die mit ihren halbgetunten Karren da quasi standen und geierten so quasi auf den übelsten Benzer, wo Chris geil ans Steuer stieg und wollte dann rückwärts fahren. Und es war keine Ahnung, wie bei Austin Powers. Zurück, bam, kriegt so die Bremse, bam, wieder zurück in die Bremse, wieder was geht ab. Er fuckt das von dem Parkplatz runter. Ich sag nur, Alter, stehst du mit dem linken Fuß die ganze auf der Bremse? Ich sag, steht in meinem Automatik rechts auf dem Gas mit dem anderen Fuß auf der Bremse und ist da am Paddeln. Ich sag, bist du noch nie, mein Auto fährt sich genauso. Ich sag, bist du noch nie Automatik gefahren? Oh Gott, die vier harten Typen kommen aus Burger King raussteigen in die Karre.
Und ich sag so, deine Bremse ist kaputt.
Boah, Selçuk, deine Karre, die fährt sich echt beschissen.
Was ist das für eine Bremse, Alter? Ja, was ist das für eine Bremse? Er die ganze Zeit nur am Ruckeln, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und irgendwann mal dann so, ey, hast du den falschen Fuß auf der Bremse, beziehungsweise hast du den linken Fuß auf der Bremse? Warte mal kurz. Und dann sagen wir so, ja, Chris, du weißt schon, dass beim Automatik der linke Fuß tot ist. Ah, deswegen. Dann lädt er den linken Fuß so nach links, ne, und fängt dann an, mit dem rechten zu fahren und meint so, ach, jetzt fährt er sich gut.
Junge, Alter, ich habe schon lange keine Automatik mehr gefahren. Ich war auf jeden Fall irgendwie im falschen Film, ey.
Ich muss sagen, ich verstehe das sehr gut, als wir unser Automatikauto Anfang des Jahres bekommen haben. Es war auch heftige Umstellung. Du hast das Gefühl, du musst neu Auto fahren lernen. Ist alles irgendwie.
Einmal gegen das Garagentor und hat ein Mäuerchen vom Nachbarn.
Ohne Scheiß.
Ich weiß, ohne Scheiß, hab ich euch erzählt, wie ich das allererste Mal Automatik gefahren bin, dass wir diesen kleinen Tourbus gemietet hatten?
Nee, mach jetzt.
Pass auf, wir hatten so eine kleine Tour gespielt in Karlsruhe und im Osten drüben mit meiner alten Band. Und hatten uns so einen richtig geilen, wir dachten, komm, wir hauen uns auf die Kacke, egal, wir haben uns so einen kleinen Tourbus gemietet, so einen riesen BMW, ach, Mercedes war das, mit irgendwie 10 Sitzen oder so, mit Fernseher oben drin, haben Xbox angeschossen, die ganze Zeit gezockt beim Fahren und so. Und ich habe die ganze Zeit, die ganze Tour mich geschafft, davor zu drücken, zu fahren. Und dann in der letzten Nacht waren alle im Koma und alle hat gesagt, ey, du musst jetzt fahren, Digga, wir können alle nicht mehr. Und ich so, ja, okay, wie fährt man Automatik? Wir gefahren. Okay, war ganz easy, Alter, 150 Kilometer geradeaus. Und dann musste ich abfahren und dann wollte ich kuppeln, aber auf der Autobahnabfahrt. Vollbremsung und es waren halt drei Leute auf dem Boden am Pennen, unter den Bänken und einer auf der Seite am Pennen und es sind alle Leute von den Bänken auf die anderen Leute draufgeflogen. Und alle nur, du Spasti, so, weil die dachten, ich hab das extra gemacht, aber ey, erst im Automatik und dann denkst du, du kuppelst auf der Autobahn. Vorbei, Alter. Zum Glück nichts passiert, ey.
Oh Mann, Alter.
Ja, aber hat ja, auf jeden Fall gut gestartet die Woche, Selçuk.
Ich geh jetzt mal davon aus, dass wir jetzt nicht Tag für Tag durchgehen wollen. Nein. Wir tun das ein bisschen mixen, deswegen würde ich jetzt gerade mal aufgreifen, als du gesagt hast, da haben Leute auf dem Boden gepennt.
Ja, achso, ja, okay.
Achso. Da
muss ich direkt, okay, die nächste Bombe droppen.
Darf ich die Geschichte mal kurz
erzählen? Okay, mach.
Also wir haben ja, ich hatte das große Vergnügen, mit Chris gemeinsam bei Stefan im Bett zu übernachten. Doppelbett, nicht Einzelbett,
muss man dazu sagen. Ich habe im Gästezimmer gepennt.
Also Stefan hat im Gästezimmer und Selçuk hat im Wohnzimmer übernachtet und hatte schon die ganze Zeit darüber berichtet, dass er nachts immer von übelsten Bestien attackiert wird. Hatte schon.
Junge, ich bin komplett durchgestochen, Alter. Man sieht es sogar noch auf meiner Hand, die ganzen Einstichlöcher, Alter.
Fragt er mich ernsthaft, ob ich Bettwanzen auf der Couch habe. Ich sage, halt das mal, Alter.
Habe ich nicht gesagt. Du hast gesagt, dass du Bettwanzen auf dem Couch hast.
Du vielleicht Bettwanzen. Ich habe aber keine Scheiße, Junge. Du hast dein eigenes Bettzeug mitgebracht. Wenn du hier Bettwanzen bei mir sind, dann hast du dich von zu Hause mitgebracht, Junge.
Auf jeden Fall, er sich schon übelst am Abfacken die ganze Zeit. Und abends, ich wollte dann auf Toilette und Selçuk lief da schon durchs Wohnzimmer und war da irgendwie auf Mückenjagd. Und war so, boah, Alter, da ist voll das Monstrum, das fliegt hier rum und ich erwisch das nicht. Und lief da schon voll hektisch und abgefuckt durch die Gegend. Und okay, ich dann wieder ins Bett. Und irgendwann kommt Selçuk reinmarschiert da ins Schlafzimmer.
Ganz kurz, bevor ich reinmarschiert gekommen bin, Daniel ist also ins Bett und ich dann in diesem Raum gestanden, hab gedacht, okay, ich versuch's einfach. Hab mir einen scheiß Kapuzenpulli angezogen, ja, okay. Hab mir die Kapuze drüber getan und hab mich ins Bett gelegt, hab alle Lichter ausgemacht. Leute, kein Scheißes. 30 Sekunden hat's gedauert, Alter. Saß das Viech direkt auf meiner Hand und hat noch gesunken. Ich schlag auf meine Hand, mach das Licht an, und es war weg. So wie immer. Ja, so wie, so es war einfach weg, verschwunden.
So wie immer. Und dann hast du dir gedacht, du flüchtest.
Und ich in dem Moment meine Bettsachen gepackt und bin einfach nur bei den Jungs in den Raum reingeplatzt. Und das kannst du weiterziehen, Daniel.
Ja, und er meinte einfach nur so, hat eigentlich gar nicht viel gesagt und meinte nur so, ja, ich penne hier jetzt auf dem Boden. Und wir lagen dann nur so, wie ist denn jetzt los? So, jetzt komm hier, leg dich wenigstens zu uns. Und haben ihn bequatscht und dass er sich schön sandwichmäßig so zwischen uns noch legt. Aber das wollte er wohl nicht und hat sich tatsächlich original vor unsere Füße auf den Boden gelegt.
Wie ein Hund. Wie ein
Ja, das ist ja also hier, Hund ist ja immer ein gutes Wort, ne, Stefan? Hunde sind Ehrenmänner. Auf jeden Fall, Leute, ich liege da so auf dem Boden. Wir sind noch nicht eingepennt. Und Daniel guckt mich so an und meint so, Selçuk, ich hab echt kein gutes Gewissen jetzt dabei.
Ich hatte für einen kurzen Moment ein schlechtes Gewissen.
Willst du wirklich jetzt auf dem Boden pennen, Alter? Ist doch kalt und so. Ich so, Daniel, kein Problem, das passt schon. Leute, ich lüge jetzt nicht, ne? Chris hat sein Hörspiel angemacht und genau 10 Sekunden danach hast du noch Daniel gehört. Und ich dachte mir, wow, der Typ, Alter, mit dem schlechten Gewissen, der konnte kaum schlafen, ey.
Ich habe nicht gesagt, es wird mich um den Schlaf bringen. Ich wollte nur mal kurz.
Auf jeden Fall 10 Uhr morgens oder sowas war das. Daniel 8 Uhr morgens. Daniel bockt sich nur zu mir rüber und meint so, Selçuk, und ich direkt. Ja, ich hab's schon gemerkt, ich habe gar nicht geschlafen. Meint so, ich stehe jetzt auf, du kannst dich reinlegen. Und ich so, okay, ich stehe auf, Leute, wie ein Brett war ich, Alter, ich bin aufgestanden. Ich habe ihn nur gefragt, wie können die ganzen Asiaten, die haben sich ja dran gewöhnt, die pennen ja immer in diesen dünnen Schlafsäcken.
Das ist aber ein rassistischer Vorwurf hier.
Ja, also. Ja, wieso? Ist doch so. Auf jeden Fall,
Alter, wir hatten aufgestanden. Ja.
Außer der Kaiser. Und bin dann ins Bett gekrochen. Leute, ich bin eingeschlafen wie ein Stein. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden oder sowas durchgepennt, Alter. Es war krank. Es war echt krank, ey. Ja, das zu dem Bodenschlafgeschichte. Ich habe dann auch gemerkt, irgendwann mitten in der Nacht, dass es so kalt wurde.
Und der Arschhahn hat zwischendurch mal oder was?
Nee, das Beste war, es wurde echt sehr kalt in der Nacht und ich konnte mich ja nicht schützen. Unter mir war es kalt, über mir war es kalt, es war überall kalt. Ja, bis ich dann gemerkt habe, dass die Penner die ganze Nacht lang dieses scheiß Fenster offen hatten und ich wusste das gar nicht.
Ja, okay. Also, du hättest dich zwischen uns legen können.
Genau,
du hättest
den großen Löffel machen können.
Ich weiß nicht, ob wir danach vielleicht nicht mehr hier sitzen werden.
Chris hat sogar freiwillig seine Boxershorts schon wieder angezogen.
Ja. Oh Mann, Alter.
Okay. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen aufs Zocken über.
Ja, würde ich sagen. Was haben wir denn? Ben, du kannst ja mal. Hast du die letzten 2 Wochen überhaupt irgendwas gezockt? Oder irgendwas Geiles?
Das waren so unsere Vorbereitungen dafür, dass es losging. Das war der erste Tag, wo wir aufeinander getroffen sind, so ungefähr. So. Und wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Du hattest ja auch viele, viele Termine und warst hier und da eingeladen und so weiter. Wie war deine Wochenvorbereitung? Wie sah das alles aus? Erzähl mal.
Es geht jetzt, ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie. Ich sitze hier die ganze Zeit eigentlich nur in Clash of Cultures. Das ist ja eigentlich, was ich gerade so machen möchte.
Du musst den Leuten auch nochmal, du musst jetzt vorstellen, hier hören auch Leute zu, die dich noch nicht kennen. Du musst erstmal
Kurze Vorstellungsrunde. Ich bin Redakteur bei Frosted Games. Reicht das? Oder ist das, muss ich noch dazu sagen?
Ja, was sind die Aufgaben eines Redakteurs nochmal?
Betreuung von Spielen, also dass das Spiel auch tatsächlich fertig wird, rauskommt, übersetzt wird, gedruckt wird. Ja.
Also du lokalisierst auch, bedeutet auch, dass du einfach Spiele nimmst und von 1:1 übersetzt, richtig?
Ganz genau, das ist exakt, was ich mache. So ist es,
ganz genau.
Und Ben übrigens auch Podcast-Pionier. Also er hat früher auch Podcasts gehabt, die mich auch hauptsächlich, habe ich auch schon irgendwie, glaube ich, in unserer Live-Folge erzählt, die mich halt hauptsächlich mit darüber zugebracht haben, Podcast mit Brettspielen zu hören, weil irgendwie Ben war der Erste, wo ich dann am Brettspiel-Podcast mal gesucht hatte. Oder vielleicht bin ich auch durch damals Lama und so drauf aufmerksam geworden. Aber auf jeden Fall.
Jetzt kannst du sagen, dass du früher mal ein riesen Lama-Fan gewesen bist.
Ey, Digga, ich meine, wenn man reinkommt und man ist neu, dann ziehst du dir alles rein, was geht. Dann guckst du dir auch die ganzen Kackspiele und so an, die du einfach, weil du noch gar kein Wissen über Brettspiele hast und du musst dir erstmal irgendein Wissen anhäufen. Am Anfang kennst du nicht mal Zug um Zug und solche Sachen. Und du musst natürlich, um peu à peu reinzukommen, nimmst du dir alles auf, was geht. Und ich habe mir am Anfang alle Videos reingezogen, Alter, natürlich so. Und auch seinen Podcast, ne, klar.
Den Podcast habe ich
bedeutet,
gehört,
also, wenn du
die Videos zum Beispiel habe ich auch gesehen.
Warte mal kurz. Das heißt also, Chris, wenn du neu mit dem Hobby anfängst, dann greifst du sozusagen blind in diese ganze Kiste rein und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knieze dabei rauskommt, ist sehr hoch.
Ja, ungefähr. Zudem,
also, dann bist, genau. Da kommen wir wieder auf Lama. Ne?
Aber das ist wirklich, okay. Das ist echt lange, ich habe jetzt festgestellt, ich habe 2010 angefangen, beziehungsweise Ende 2009 und 2010 habe ich dann mein erstes Video. Das ist so scheiße lang her. Es fühlt sich
wie groß war Spielama damals, als du da angefangen hast? Hast du da mit null angefangen? Warst du da mit 100 Pionier oder wie war das?
Ich hab's ja übernommen von dem ersten Ben, von dem Ben Nobbel. Und der hatte es genau 6 Monate gemacht.
Und wie groß war es da schon zu dem Zeitpunkt?
Ey, das war nix. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, 1000 Views oder so auf den Videos, wenn überhaupt.
Mhm.
Und so wie unter 1000 Abonnenten. Also es war wirklich grottig. Ich meine, gut, es war noch eine andere Zeit, aber es war trotzdem grottig. Und ich bin durch puren Zufall dazu gekommen, weil der Basti, der damit angefangen hat.
Alter, 30er Donate, Alter, fetten Dank, Alter Bruder. Oh. Ehrenbruderbasis, Alter.
Mach mal. Alles gut. der Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, der Basti, der war eben hier in Bayreuth und mit purem Zufall drauf gestoßen. Und er hat gesagt, ja, er macht die Videos und der hat jetzt aufgehört, er hat es aber 6 Monate gemacht und er hätte da Bock, irgendwie was zu tun. Und dann habe ich gesagt, ey, super, dann lass uns das irgendwie zusammen machen, vom Ben quasi übernommen. Ich gesagt, deswegen heiße ich in allen Foren irgendwie Ben 2, weil es gab ja einen Ben, der das Forum geleitet hat. Und dann habe ich gesagt, auf geht's. Und dann haben wir angefangen, das aufzubauen und ich habe das ja dann aufgehört, 2013 im Februar. Das ist dann drei Jahre gemacht und das war schon cool. Also als wir aufgehört haben, war es halt schon sehr groß. War schon auch nicht einfach aufzuhören.
Aber als du da angefangen hast damals, hattest du vorher noch gar keine Berührungspunkte mit Videos machen und Content kreieren und das einfach, ich mache jetzt YouTube oder was?
Ja, genau.
Okay.
Aber du sagst ja vorhin, dass am Anfang gar nichts da war, die 1000 Views und so weiter. Mit wie viele Abonnenten kann man da rechnen ungefähr?
Ich müsste nachgucken, aber wir hatten vielleicht...
Lüg einfach.
Es müssten 100 oder 200 Abonnenten, das wäre wirklich klein.
Ja, okay. Dann direkt die Gegenfrage. Wenn man einen Laden wie Spiel-Lama übernimmt, ist ja jetzt nicht gerade der Earcatcher hoch 10. Also wenn ich Spiel-Lama höre, sage ich, boah, Alter, da möchte ich unbedingt abonnieren. Das ist ja mega. Das ist ja mega geil, wie sie das genannt haben. Es ist nicht schlecht. Ich sag mir jetzt nicht, dass es schlecht ist oder sowas. Aber es ist schon ein bisschen...
Provokant.
Provokant, genau. So ein bisschen Bad Boy behaftet, muss ich fast sagen. Aber ja, warum hast du nicht einfach gesagt, ey, ich ziehe einfach was komplett Neues auf?
Es hatte schon einen Vorteil, dass es hatte halt schon eine CI entwickelt an der Stelle. Also du hattest das Lama, du hattest die Farbgebung, du hattest die ganzen Art Assets dazu. Es gab immer diesen berühmten Lama-Blöker am Anfang. Der, keine Ahnung, halt irgendwie...
Wie geht der, Ben?
Den habe ich nicht selber gemacht. Den habe ich nicht selber gemacht. Der war halt da. Genau. Hervorragend, das war
schon sehr gut.
Das war ich bin der Originalsprecher, ich wollte es mal gesagt haben.
Aber das hat halt irgendwie funktioniert. Und dann haben wir halt gesagt, naja, was wir machen wollen ist, wir müssen uns irgendwie ein Profil schärfen. Und der Ben Nobbe hatte schon angefangen und hat gesagt, so, ihm ist auch wichtig, es muss hardcore sein. Wir müssen die Spiele wirklich zerreißen, wenn sie scheiße sind. Und er hat dieses eine geile Video gemacht, das kann ich mir heute noch anschauen, über dieses Spiel Schweinerei von Winning Moves. Das kann ich mir heute noch... Gib dir dieses Video. Es ist so geil. Ich liege im Boden, habe ich mich noch angucke.
Okay. Ja? Schweinerei, oder was, müssen wir uns angucken?
Ja. Ich schreibe mal auf.
Hat er das übelst zerrissen, oder was?
Er hat gesagt, das ganze Spiel ist im Grunde genommen, wenn du da sitzt, einfach zwei Würfel nimmst, würfelst und dann auf die Zahl guckst und es einfach aufschreibst. Also 8, 4, 12, 3. Und er hat gesagt, wenn das genau dein Ding ist, hast du hier das perfekte Spiel für dich gefunden.
Wie war es denn bei dir damals? Wie bist du überhaupt zum Spielen gekommen? Ich meine, das ist immer so die Standardfrage, die wir unseren Gästen hier auch irgendwie stellen. Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung? Und ich so, wie ging es los? So, was war das Erste, was dich so übelst reingesaugt hat?
Also wirklich gezockt selber, dass ich gesagt habe, was ich weiß, also als Kind hast du natürlich sowas wie Obstgarten und so gespielt. Ne? Das kennt man. Aber so rüber selber bin ich drauf gekommen, dass ich, als ich Magic angefangen habe zu spielen, bei uns in der Schule war ich der Erste, Waren damals im
der erste
im
ist immer der obernerdigste, vor allen Dingen auch. Der hat diese solche Reime. Die Lehrer dann schon gucken, oh, was machen die ganzen Kinder da halt eben? Oh, da kommt der Herr Schönheiter wieder und schleppt hier irgendwelche Kartenspiele an. Das hat das was mit Gewalt zu tun. Auf einmal wird so, die Kinder entwickeln auf einmal so ein Suchtverhalten, sind nur noch der Taschengeld für Boosterpacks ausgegeben und einer ist schuld.
Also es war wirklich absolut geil. Der Witz ist, ich hatte da irgendwie, keine Ahnung, 2 Mark Taschengeld bekommen in die Woche, ja. Ich war da irgendwie 12 oder so, ja, und konnte mir die teuren Packs nicht leisten. Das heißt, ich habe angefangen und habe irgendwie so ein Jahr mitgemacht und habe gesagt, Scheiße, das ist viel zu teuer, ja. Ich kriege keine Decks zusammen. Und wenn du mit kaum Leuten spielst, dann kannst du die, also du bist ja irgendwie 12, du kaufst nur Karten, schmeißt die irgendwie zusammen und machst irgendwas damit, ja. Es war geil, es hat Spaß gemacht, aber du hast eben keinen Bezug dazu. Und weil ich dann kein Geld mehr habe ich aber die ganze Schule angefixt. Wir waren wirklich im Skikurs Jahr drauf. Jeder hat Magic gespielt. Außer ich, weil ich konnte es mir nicht mehr leisten. Das war zunächst Jahre später wieder passiert, als ich hier alle in Bayreuth angefixt habe mit dem Star Wars LCG und dann nach Frankfurt gezogen bin. Absolut fantastisch, wo es absolut keine alte Sau gespielt hat. Phänomenal. Ja, also das war tatsächlich. Also so bin ich dazugekommen und dann war aber erst mal wieder lang Sendepause und als ich dann das Studieren angefangen habe, habe ich ja gesagt, ich hätte gern irgendwas, was sich finanziell lohnt. Wir haben halt heute mal die Leute drüber gehabt, ich habe eine Xbox gehabt, haben halt gezockt, haben FIFA gezockt, keine Ahnung, Halo. Und habe ich gesagt, das ist schön, aber das kostet immer Schweinegeld und wir waren halt öfters mal mehr als 2 Leute. Und dann habe ich gesagt, brauchen wir was für einen Tisch? Und dann habe ich halt irgendwie wieder mit Brettspielen angefangen.
Weißt du noch, was die ersten zwei, drei waren?
Ja, das weiß ich. Ich habe mir damals als erstes, was müsste sogar nach drüben stehen? Ich habe mir als erstes Imperial 2030, glaube ich, sogar gekauft. Und
ah, krass, direkt so ein Klopper, ey.
Funkenschlag, glaube ich.
Ben macht keine halben Sachen, kommt direkt hier mit den 4,5ern bei BGG an, weißt du? Complexity Rating bis Endlevel.
Ich habe halt lange recherchiert, was ist so cool und ich habe auch als
und dann kam Funkenschlag raus, bei was ist cool, Brettspiele, die cool sind, Funkenschlag.
Ja, das war halt so, ich bin aufgewachsen mit Transport Tycoon und so, ja, okay. und das war halt, also es war halt irgendwie, wenn du halt so irgendwie googelst, keine Ahnung, Aufbauspiel oder so, bist du halt bei Funkenschlag gelandet. Okay. Und dann hat man halt Risiko gekannt und dann bist du halt irgendwie bei Imperial 2030 gelandet. Und da habe ich halt gesehen, dass Spiele eigentlich viel geiler sind als Risiko und was du halt sonst so gespielt hast zu der Zeit.
Gibt es denn ein absolutes Lieblingsspiel? Und die zweite Standardfrage hier bei uns immer, gibt es auch ein absolutes Hassspiel, wo du sagst, das würde ich auf gar keinen, nie mehr im Leben würde ich das auf den Tisch bringen?
Normalerweise kannst du mich mit Stichspielen jagen. Also meine Frau spielt super gern Tichu. Das kannst du mir so weit fernhalten. Das ist echt nicht meine Welt. Mein Lieblingsspiel ist, wenn du mich mal fragst, sage ich immer, ist Eldritch Horror, weil es einfach, das kann ich immer spielen. Oh ja, hier schreibt einer Catan. Ja, Catan ist auch ganz, ganz weit oben auf meiner Liste.
Oh, jetzt werfe ich mal gleich die Frage rein, weil das wurde euch, glaube ich, oder gestern auch in der Facebook-Gruppe gefragt. Eldritch oder Arkham Horror? Also du hast es eigentlich gerade beantwortet, wahrscheinlich Eldritch.
Ja, also aber ich habe ja früher die ganzen Arkham-Horror-Videos gemacht auf Spielama. Ich fand das absolut geil. War wirklich das Nonplusultra. Und war es auch, fand ich auch fantastisch. Aber für mich hat Eldritch einfach wirklich faktisch alles besser gemacht, was Arkham gemacht hat. In jeder Hinsicht. Und deswegen habe ich auch überhaupt gar kein Gefühl gehabt, es wegzugeben. Also.
Aber obwohl ich selber beide Spiele nicht gespielt habe, finde ich die Argumentation, jetzt zum Beispiel von Stefan und den anderen Leuten, die eben sagen, dass Arkham-Horror besser ist, finde ich eigentlich sinnig, weil die sagen ja alle, Eldritch hat eigentlich null wirkliches Thema, weil du eigentlich nur von Land zu Land reist. Das heißt, diese ganzen, du reist ja auf der Welt herum. Das heißt, ja, ich fliege jetzt von Ägypten nach dahin, ich laufe jetzt von da nach dahin und in Arkham bewegst du dich eben, ja, in Arkham und ist eben thematisch viel, viel stärker.
Ja, aber tatsächlich, habe ja die Bücher gelesen, es gibt doch dieses absolut coole, wenn du sagst, kein Hörspiel, es gibt Dark Adventure Radio Theater, nennt sich das. Das ist von der H.P. Lovecraft Society. Das sind richtig cool gemachte Radiodramen quasi oder so aufgemacht, wie früher halt so Radiodramen waren. Absolut fantastisches Arkham-Feeling, also nein, H.P. Lovecraft-Feeling an der Stelle. Und da hast du ganz viele Stories, die tatsächlich halt, ich sag mal, international spielen. Also ganz wenige, die an einem Ort sind. Also es ist tatsächlich nicht ganz so.
Also wenn man die ganzen Bücher gelesen hat und dann sich irgendwo in diesen kleinen Geschichten wiederfindet, wenn du mal wieder eine Hochsee- oder eine Dschungelbegegnung hast, weißt du, anstatt dass du hier im Rasthaus gewesen bist oder in den Wäldern oder keine Ahnung, da weißt du, was ich meine? So, dann kann das schon sein, dass das für dich geiler ist. Ich finde es aber persönlich irgendwie nach wie vor einfach, hat der Seltschuk meine Argumente ja schon angeführt, dass es halt eben wirklich cooler ist, in dieser Stadt rumzurennen, von Gebäude zu Gebäude, in die Bibliothek und dann zum Polizeirevier und auch die Erweiterung mit den coolen Spielplänen, die du dran legst, dann bist du in Dunwich unterwegs und so Geschichten.
Keine Frage. Ich finde ja auch das Intimere von Mansions of Madness einfach fantastisch an der Stelle, weil es halt noch mehr dieses, ich gehe, also finde ich noch viel mehr Lovecraft, ich gehe in dieses Haunted House rein und muss da irgendwas entdecken, ja. Und keine Ahnung, was da für Rituale drin ablaufen und so. Aber spielerisch mit diesen Konsequenzen, dass ich nicht weiß, was auf den Rückseiten der Karten ist und so, das finde ich halt einfach also viel besser. Aber dass ich nicht weiß, was für Wunden es gibt, es unterschiedliche Wunden gibt, ich finde das einfach super.
Bevor wir jetzt nochmal auf den Redaktionshintergrund nochmal drauf eingehen werden, will ich nochmal kurz wiederholen, das habe ich auch schon in dem Livestream wiederholt, beziehungsweise erst das erste Mal gesagt, dass Ben der Grund war, warum ich mit Blood Bowl Team Manager angekommen bin und dass er in seinem Podcast ja auch gesagt hatte, so von wegen, du hast das Ding gesleeved, du hütest das Ding wie ein Baby und bist froh, dass du es hast, aber dass du es schade findest, dass es nicht nochmal neu aufgelegt wird, irgendwo, irgendwie. Und du verstehst es auch nicht, dass diese Mechanik einfach nirgendwo mehr auftaucht. Sehr gut. Da siehst du, Chris zeigt jetzt auch gerade die Matte nochmal in die Kamera. Also in den letzten Monaten hat das Spiel ja wirklich einen Frühling, Sommer, Herbst, Winter nochmal erlebt. Irgendwie, keine Ahnung. Also es ist ja komplett nochmal durch die Decke gegangen. Und die Leute übersetzen inzwischen wirklich die italienische Version auf Deutsch. Die kaufen sich die italienische Version und übersetzen die auf Deutsch, weil sie keinen anderen Weg mehr finden, an das Spiel ranzukommen. Oder sie nehmen einfach mal 350 bis 400 Euro in die Hand und kaufen sich es bei eBay. Aber hast du das Spiel wirklich für dich so entdeckt, dass du sagst, es war was Besonderes, also wirklich was Besonderes? Oder war das einfach nur zu dem Zeitpunkt, weil du hast ja selber auch gesagt, in deinem Podcast hast du ja gesagt, du nimmst einfach alle Spiele, die du in deiner Sammlung hast, und fragst dich, warum du sie noch behalten hast oder warum du sie überhaupt noch, warum du sie gerne spielst. Mhm. Und was für ein Standpunkt hat bei dir zum Beispiel Blood Bowl Team Manager gehabt, dass du gesagt hast, das Spiel wird niemals ausziehen?
Ich finde, es macht, also was es macht, das Feeling, was ich dabei habe, ist einfach geil. Also gibt es kein für mich, also ich kann es gar nicht sagen, dass ich sage, das macht irgendwas Besonderes, weil es macht nichts Besonderes. Ich meine, es war damals, zum Zeitpunkt, als es rauskam, gab es noch nicht 1000 Tonnen Deckbuilding-Spiele. Also zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich auch ein bisschen innovativ. Es macht ja auch nicht wirklich Deckbuilding, sondern so eine Mischung aus, ich drafte mir ja was, also so wie du die Karten bekommst, machst du ja ein Drafting einfach, um sie in dein Deck reinzumachen. Das kenne ich bis heute so nur von Core Worlds. Das ist auch so bei mir ganz hoch in meinem Schrank. Und das ist schon cool, aber es bringt halt irgendwie, es gibt manche Spiele, die bringen das Feeling von dem, was sie tun wollen, richtig geil rüber. Und das macht meiner Meinung nach Blood Bowl Team Manager. Das ist
ja. Und wirken dadurch halt auch irgendwie zeitlos. Also ich habe bei Blood Bowl Team Manager auch das Gefühl, dass man das in 10 Jahren oder was weiß ich, dass ich das immer noch auf den Tisch bringen kann und das immer noch genauso viel Laune macht. Also man weiß es natürlich nicht, aber das Gefühl hat man irgendwie dabei.
Es gibt Spiele, die überholen sich so ein bisschen. Ich habe auch kein Problem gehabt, mein StarCraft zu verkaufen, was ich ja schon mal ins Team gesagt habe, wo ich gesagt habe, ja, aber das ist, man merkt halt einfach, das ist ausufernd ärgerlich. Also ich kriege das nicht auf den Tisch, weil das einfach so episch, aber im Negativen ist. Ich muss 10 Millionen Regeln lernen, es gibt für alles eine Ausnahme. Das fühlt sich einfach heute überholt an, finde ich. Also da kann ich halt das Gleiche mit Forbidden Stars haben und fast das Gleiche, aber das Feeling ist dasselbe. Also.
Ja, überragendes Spiel übrigens.
Ja. Forbidden Stars ist sensationell, ja.
Hammer, ja. Ich grätsche jetzt gleich bei StarCraft ein und sag, könntest du die Anleitung von StarCraft besser schreiben als die, die es geschrieben haben und dadurch das Spielgefühl besser machen?
Na, das Spielgefühl wahrscheinlich nicht. Vielleicht, ich könnte es wahrscheinlich einsteigerfreundlicher machen. aber ich glaube nicht, dass du, also ich kann ja nicht ohne Zustimmung des Autors am Spiel was verändern. Das passiert, aber das ist schon immer besonders, wenn sowas passiert. Aber ja, die Anleitung ist halt auch so ein Monster. Ja. Wo ich sage, will ich das
okay. Haben? Sollen wir nicht mal, wenn wir jetzt quasi, haben uns jetzt quasi ein bisschen hier losgeplaudert, sollen wir nicht mal einfach mal, da ist ja jetzt auch irgendwie das Hauptthema der letzten Wochen war und YouTube und die ganzen Social Medias ja auch dominiert hat, mal vielleicht jeder irgendwie mal so sagen, wie er die Spiel digital aufgenommen hat und was er, ob er das irgendwie jetzt im Nachhinein als gekonnt oder also ob ihr denkt, dass es erfolgreich für die Spiel war, ob es gut war, dass sie stattgefunden hat oder was man hätte besser machen können.
Lass mal lieber erstmal über Frosthaven labern, Alter. Und wie heißt es?
Über Frosthaven oder über Frostpunk?
Lass mal lieber erst darüber labern.
Ich glaube, Frosthaven wurde schon finanziert.
Ja, gut. Ja, dann über Frostpunk und über das andere Game, was gerade noch läuft von euch. Dann redet doch mal über eure Runde Frostpunk, Stefan. Dann hau du doch mal raus, wie du die Runde empfunden hast.
Also gespannt. Ben hat uns nach dem Stream angeboten, dass wir eine Runde Frostpunk zocken auf dem Tabletopia. Nee, Tabletop Manager.
Simulator?
Ja, haben wir es gezockt.
Simulator.
Tabletop Simulator haben wir es auf jeden Fall gezockt. Und zwar am vergangenen Dienstag. Daniel wollte auch mitzocken, hatte aber konnte irgendwie nicht am Start. Der Dorian ist noch mit am Start gewesen. Und den Sven Sieben vom Brettballett, den hatten wir noch mit dabei. Ne? Und dann haben wir uns zu viert schön da einen abgezockt. Also das beruht ja auf einem Computerspiel. Vielleicht kann mal einer, hat einer von euch das Computerspiel gezockt und kann einmal den Leuten kurz erklären, wo es ums geht. Chris, bitte.
Ich versuch's aber mal, Ben,
mal wenn ich so scheiße stimmig laber. Jetzt. Mach mal so stimmig auch.
Okay, Ben, wenn ich scheiße laber, grätsch bitte ein. Ja, ihr seid, glaube ich, irgendwie die letzten Überlebenden. Ich weiß gar nicht, was für eine Katastrophe war. Es ist auf jeden Fall die Eiszeit ausgebrochen und ihr sucht irgendwo Schutz und findet dann quasi mit den letzten Überlebenden eurer Kolonie Schutz in so einem, ja, das ist so eine Art Schlucht, wo in der Mitte dieser Schlucht ein riesiger Reaktor steht, so ein Heizofen steht, so. Und ihr versucht euch dann dort halt quasi anzusiedeln und quasi ums Überleben zu kämpfen. Und da gibt's halt viele Sachen, auf die man achten muss. Also ihr müsst halt erstmal um euch herum, die so nah wie es geht, die ganzen Ressourcen abfarmen, wie Holz und Kohle, den ganzen Kram und Stahl, um A, einmal diesen Ofen zu befeuern, dass ihr nachts nicht erfriert und B, halt, um halt Gebäude zu bauen. Und jedes Mal, wenn ihr was bauen müsst, müsst ihr auch meistens sehr oft Entscheidungen treffen, so. Was ist jetzt zum Beispiel wichtiger? Baue ich jetzt als erstes eine Unterkunft, damit die Leute schlafen können, oder baue ich jetzt erstmal eine Küche, dass ich den Leuten zum Beispiel Essen kochen kann oder so? Und ihr müsst immer quasi eine Entscheidung treffen bei den nächsten Gebäudearten, die ihr baut, weil ihr dann quasi immer einen gewissen Tech-Tree sozusagen öffnet mit den Gebäuden, aber das hat aber auch immer automatisch Negativfähigkeiten, die anderen Sachen wieder kaputt machen. Ne? Also entweder kümmert ihr euch zum Beispiel darum, dass die Kinder jetzt gerade eine Schule kriegen und in, was weiß ich, in ein paar Monaten bessere Arbeiter sind, oder ihr kümmert euch jetzt darum, dass die Alten ein Altersheim kriegen, und wenn ihr das aber nicht macht, verrecken die halt. Ihr müsst halt immer, ihr seid die ganze Zeit im Struggle. Ihr baut euch aus, ihr müsst gucken, wie viel verheizt sich jetzt, weil ihr habt quasi in dem Computerspiel so, ihr könnt mit eurem Ofen, könnt ihr so einen Heizring sozusagen um euch herum erschaffen, dass quasi der erste Block um euch herum beheizt wird. Wenn ihr den noch mehr reinfeuert in den Ofen, dann ist auch der zweite Block um diesen Ofen herum beheizt und bis zum dritten. So müsst ihr halt gucken, dass ihr die Leute vielleicht nur im ersten Block wohnen lasst und die anderen nicht so beheizt, aber ihr kommt halt irgendwann nicht mehr hinterher mit Energie und so, das heißt, es erfrieren auch Leute. Dann müsst ihr halt Leute richtig weit auf Quests schicken, so ein bisschen wie bei This War of Mine, dass ihr die dann quasi zum Ressourcen suchen oder um neue Leute, Überlebende zu finden, auf Quests schickt. Und ja, mega deprimierendes Game, mega spannend, immer wichtige Entscheidungen zu treffen, bist die ganze Zeit am sweaten, fuck, was mache ich jetzt, oh Mann, ey, und ja, was für eine Regierungsform mache ich jetzt, zwinge ich die Leute oder mache ich eine Demokratie, aber wenn ich die Leute zwinge, kriege ich das ja alles schneller hin, und ach, richtig geil halt auf jeden Fall.
Aber das ist doch alles, wie man sieht, im Spiel abgebildet halt, ne? Es hört sich an, wie wenn dir einer das Brettspiel erklärt, ne?
Ja, es hört sich an, als wenn er das Brettspiel spricht, ja, ist tatsächlich so.
Interessant,
so, das ist genau, cool, ganz cool. Genau so ist es gewesen. Wir haben es zu viert gezockt, viele Leute schreien ja, oh, ist ein Solo-Game, haben es natürlich noch nicht gespielt. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich finde, also das ist auf jeden Fall ein Expertenspiel, meiner Meinung nach. Dann ist es so, ich würde es nicht solo empfehlen, weil es hat so viele Möglichkeiten, was du in einem Zug quasi machen könntest, was wieder irgendwelche kleinteiligen Auswirkungen haben kann. dass wir da auch zu viert gesessen haben und haben uns in 10 Minuten darüber beraten, wo wir jetzt diesen einen Arbeiter einsetzen, ob wir nicht jemand ein Gesetz holen, was uns dann eventuell was bringt oder wie auch immer. Und die Entscheidungen sind natürlich der Hammer. Ne? Du hast 3 verschiedene Arbeitertypen, Ingenieure, Worker und halt eben Kinder. Und die Kinder, die musst du halt die ganze Zeit nur durchfüttern. So, weißt du, was ich meine? So, und dann kannst du das Gesetz beschließen. Okay, also uns ging es eh nicht so gut. Wir waren der Meinung, alle müssen mithelfen und haben dann die Kinderarbeit eingeführt, dass wir die noch zum Gäsern schicken konnten.
Muss.
Und dann, der Schlafplatz ging auch nicht aus. Keine Ahnung, der Sturm naht. Wir müssten Zelte aus dem Boden stampfen, aber es war nicht genug da. Okay, dann machen wir die Massenferchhaltung quasi, dass jeder zusammenrücken genau. musste. In jedes Zelt mussten noch mehr Leute rein als eigentlich ging. Das erhöhte natürlich dann wieder die Unzufriedenheit und so. Also das ist schon... Also mich hat es echt heftig weggeblasen. Man muss aber dabei bleiben, gedanklich auch dabei bleiben und so. Ne? Und
wir waren halt auch alle fertig nach der Woche. Ja. Ich glaube, wir hätten es schon, wir waren dann gegen Ende der Runde schon komplett durch, gefühlt.
Ja, wir haben es irgendwann abgebrochen, weil Dorian auch weg musste. Und aber fett. Ich war mit dem 170€ Gamers All-In-Pledge dabei und bin aber jetzt downgegradet nach der Runde auf diesen 125er, weil dieses Playmat und den Zug und so, den ganzen Kram und dieses Ressourcen-Upgrade, Digga, das brauchst du auf gar keinen Fall. Die Ressourcen aus dem Holz, die dabei sind, die sind so nice und so mega, da habe ich gar keinen Bock mehr, dieses Plastik da auf das Spielfeld noch zu stellen, Mann. Aber die Gebäude habe ich natürlich mitgenommen, weil das ist normal, ne? Da muss man mal schauen. Allein, weil die ja schon hier gewascht sind so, und dass der Kickstarter exklusiv ist. Ich meine, den ganzen Krempel wird es auch bei Frosted Games geben, Ben, dann, ne? Nur der Wash ist halt eben nicht dabei.
Ja, genau. Es kommt wirklich absolut alles. Das fand ich auch cool. Wir haben auch gesagt, wollen wir sicherstellen, dass das so ist, dass es nicht irgendwie exklusive Scheiße gibt, an die du später nicht mehr rankommst, sondern alles, was gibt, mit Ausnahme des Washes, kriegst du bei uns.
Für jeden, der bei Frosted hinterher bestellt und beim Bestellen den Code MeeplePom mit angibt, setzt der Ben sich nachts in den Wash das Ding selber für euch.
Können wir nochmal machen, also sobald die Vorbestellung
anfängt. Stefan, sagst du auf jeden Fall das, was bei This War of Mine irgendwie fehlte. Bei mir war es ja irgendwie auch so. Ich fand es grundsätzlich nicht schlecht, aber irgendwie kam so dieses Feeling, was ich aus dem Computerspiel kannte, nicht so wirklich rüber, weil da war es ja wirklich so, dass du das Gefühl hast, dass du elementare Entscheidungen triffst, die so heftige Auswirkungen haben. Und das hatte ich bei This War of Mine nur ansatzweise. Es war da, aber nur ansatzweise. Aber das klingt so, als wäre es da komplett anders. This War of Mine fand ich ja
im Nachhinein auch nach 2 Playstern, wurde es immer langweiliger und es ging halt eben auch gar nicht mehr. Du hast aber... erstmal ist jetzt so gewesen, wir haben so eine Alpha-Version oder irgendwas davon gespielt, das ist auf jeden Fall noch nicht final. Es ist ja tatsächlich jetzt so, dass jetzt jeder auch noch einen Charakter bekommt, der mit Handkarten eigene individuelle Dinge halt eben für die Gruppe machen kann, um zu helfen, sodass du halt eben noch mehr diesen Spirit hast, dass du wirklich so einen Typen zocken kannst, um so ein bisschen das, mein Argument da, was Daniel halt eben aufführt, dass man keinen eigenen Typen hat, halt eben auch jetzt erstmal entkräftet. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen, könnte mir aber richtig gut vorstellen, dass das da richtig gut einpasst. Und wenn das so ein bisschen nice illustriert ist und so, wie das aussieht, dann wird das auf jeden Fall schon nochmal dazu beitragen, dass du da deinen Part dazu leistest. Und bei This War of Mine war, du weißt, es war langweilig. Du hattest halt eben ja nur 3-4 Möglichkeiten. Was mache ich denn jetzt? Ja, schicke ich den jetzt raus oder lasse ich den Raum den Schutt wegräumen? Oder soll der was bauen? Oder soll er sich ausruhen? Und so, das ist dann ja gewesen.
Und ich fand den Verwaltungsaufwand immens hoch bei This War of Mine, weil das war irgendwie immer, deckst du da was auf, steht da drauf, du musst an anderer Stelle was aufdecken, dann steht da drin,
Verwaltungsaufwand hast du auf jeden Fall bei Dingens aber auch, Alter, das sag ich dir
okay, wenn du den hast, aber wenn das einhergeht mit einer Atmosphäre und wenn das Feeling dann darüber kommt, dann ist es ja okay, aber bei This War of Mine hatte ich nachher mehr Verwaltungsaufwand als Spaß.
Ja, was sie halt gemacht haben,
das Problem.
Was sie gemacht haben, ist halt bei This War of Mine haben sie einfach das Spiel genommen, also wirklich das Computerspiel, und haben versucht, 1:1 einfach in ein Brettspiel irgendwie umzusetzen. Ja, dieses ganze Buch der Dinger ist halt einfach nur das, was im Spiel auch passiert, als Text abgedruckt, irgendwie versucht abzubilden, fertig. Und bei Frostpunk haben sie sich halt überlegt, wie kann ich das alles wirklich sinnvoll in ein Brettspiel packen, ohne dass es eigentlich nur ein Computerspiel ist als Brettspiel. Und dadurch ist es halt, was ich schon gesagt habe, ich habe This War of Mine, ich habe auch die Erweiterung, ich spiele es auch gerne, aber es kommt selten auf den Tisch, weil du 10 Millionen kleine Regeln hast. Ja. Und das ist, was ich ja so hasse, wenn du für jeden Scheiß eine Ausnahme hast. Und Frostpunk macht es halt einfach, weil das Spiel kann ich dir, also irgendwie 10 Minuten erklären. Ja? Also es gibt keine großen Ausnahmen, es gibt nicht irgendwie eine Scheiße, die passieren kann. Es gibt nicht eine Sonderregel für allen krank hier, sondern es ist einfach super straightforward und loslegen.
Ja, aber das finde ich halt perfekt, wenn das Komplexe halt einfach aufgrund der Möglichkeiten entsteht, die du dann hast oder die Entscheidungen, die du fällen musst und nicht dadurch, dass du jetzt irgendwie Regel XY zum tausendsten Mal nachschlagen musst oder sonst irgendwie sowas.
Du musst am Anfang bei dem Game müssen, Digga, Alter. Das ist nicht, da kommst du nicht easy rein, Junge. Da musst du hoffen, dass der Benjamin das alles vernünftig übersetzt und wir.
Nein. Ich meinte ja, weil der Ben jetzt gerade eben gesagt hat, vom Grundprinzip her könnte er das in 10 Minuten erklären. Ja, ich fand,
es gibt schon viele Nebenschauplätze auch, ne? Dann musst du da das
ja, aber sie sind nicht
die Kranken erklären und so. Ich sag's euch, also ich bin der Meinung, man braucht das Game, wenn man Spiele-Sammler sowieso ist und man hat einen außergewöhnlichen Geschmack, dann ist das schon was Besonderes, was man sich auf jeden Fall an der Stelle fürs Regal gönnen muss eigentlich.
Aber was wir gemacht haben, war ja tatsächlich auch, oder was ich mit euch gemacht habe, ich habe euch das erstmal alles nicht erklärt, weil das alles so Abhandlungssachen sind. Es gibt Sachen, aber das Grundprinzip habe ich euch in irgendwie 10 Minuten erklärt. Ich habe gesagt, einsetzen, führt man die Aktion einfach aus, ihr müsst Essen ranholen, die Leute, genau. Und alle brauchen so ein bisschen so ein Dach über dem Kopf, simpel. Ja, so.
Das war natürlich auch mit dem Tabletop-Dingens da auch nicht immer so optimal und viel ein bisschen fummeliger und so. Das wird auch viel schneller gehen, weil so hast du die Handgriffe gemacht, so. Ansonsten kannst du sagen, pass auf, du stellst oben immer die Krankenleiste ein, wenn irgendwas passiert, ne? Du liest die Karten vor und der andere spielt sich an der Füße rum, ne?
Aber dass es viel ist, ist keine Frage. Wenn man wirklich alles erklärt, ist es viel. Und das war das, was mein erstes Gefühl, als wir das erste Mal Frostpunk gespielt haben, habe ich auch das Gefühl gehabt, Alter, der erzählt uns jetzt hier eine halbe Stunde einfach, der textet der uns zu. Ist das tatsächlich, kommt da ein gutes Spiel am Ende bei raus? Und dann haben wir halt eine Runde gespielt, da dachte ich mir, das ist ja super simpel. Ja, du musst viel erklären, wenn dann alles zusammen sich fügt, aber es gibt halt keine Ausnahmen, es gibt keine Sonderfälle, es gibt nicht irgendwelche extra Sachen, die du beachten musst. Und wie alles funktioniert, wenn ich dir das einmal gesagt habe, musst du das nicht nachgucken, weil es keinen Sonderding gibt. Du drehst das Zeug, du drehst die Kranken um, sind Schwerkrank. Schwerkrank ist, drehst du um, ist sie tot. So, fertig. Und das war alles, was du über Kranke wissen musst.
Ja, guck mal.
Also ich habe eine Stunde lang zugeschaut, wie die Jungs das gezockt haben. Und ich muss sagen, erstmal, also als Außenstehender, und ich bin jetzt auch kein Koop-Spieler und so weiter, aber ich muss euch sagen, das Spiel ist auf jeden Fall kein Feel-Good-Game.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das nur durch Dilemma lebt. Das heißt, mach irgendwas, lebe mit den Konsequenzen. Mach irgendwas, lebe mit den Konsequenzen. Denk dreimal drüber nach, ob du dahin gehst, weil dann kann es passieren, dass das und das komplett in die Scheiße läuft.
Weil sie haben wie die ersten 5 Folgen Mephicorn.
Was ich extrem rausgehört habe, war, dass die Jungs durchgehend Kinder verheizt haben, was mir ein bisschen leid getan hat. Aber
wörtlich in den Ofen oder?
Nee, okay. Die haben einfach die Kinder immer wieder zum Sammeln geschickt und so weiter.
Auch wenn nicht geheizt war, alle krank geworden.
Richtig.
Das Spiel ist wirklich nicht, also Ben sagt zwar 10 Minuten erklärt und so weiter, kann sein, dass du das Grundprinzip in 10 Minuten erklärt bekommst, aber danach geht's wirklich los. Du hast eben sau viele Aktionen, sau viele Möglichkeiten, deine Struktur da aufzubauen. Ja. Und dann musst du eben immer darüber nachdenken, was fehlt dir dadurch? Und dadurch baut sich diese krasse Komplexität erst richtig auf. Genau. Und eben dieses dauerhafte Dilemma, jetzt ziehen wir die Karte, was passiert wohl am nächsten Tag? Und denkst dir, oh Mann, nicht schon wieder. Oh Mann, jetzt passiert das. Oh Mann, jetzt passiert das. Und du bist eigentlich durchgehend nur da irgendwie Scheiße auszubaden. Also wenn Leute jetzt denken, boah, da erlebe ich jetzt irgendwie ein Abenteuer, dann sehen sie es falsch. Also ich finde, so vom Feeling her geht es schon so in Richtung des War of Mine, dass du wirklich sagst, ich habe das überhaupt mal nicht gespielt, aber jetzt, was ich eben von den Reviews gesehen habe, war wirklich auch wieder sehr viel Dilemma eben. Und das
ist ja die Idee von,
wird auf jeden Fall
von 11-Bit, also die das Computerspiel auch gemacht haben. Die sagen ja, das ist ja genau das Feeling, was sie haben wollen.
Aber mehr Abenteuer also geht doch gar nicht, Alter, finde ich.
Naja, es ist immer eine Definition.
Ja, aber nicht im positiven Sinne.
Ja, aber
das ist halt der Feldschuh kennt einfach nur Märchen, Alter. Ist halt einfach kein Märchen.
Es ist halt kein Typ für Dramatik, sage ich jetzt mal, Mann.
So es tickt halt genau meins. Das
ist mega geil, einfach dieses Endzeit-Thema. Allgemein auch in Büchern, Mann. Ich finde es einfach ultra fett.
ich meine, du hast ja auch viele Stories und du hast ja Entscheidungen. Das, was ich so cool finde, dass du diese Karte ziehst und dann hast du halt nicht einfach nur, es passiert XY, sondern hast bei jeder Scheißkarte eine Entscheidung, machen wir das oder machen wir das. Und je nachdem kommen dann andere Karten rein und es hat wiederum andere Konsequenzen.
Darauf freut und man sich dann aber auch endlich wieder, geil, jetzt wird wieder eine Karte gezogen, mal gucken, was jetzt passiert. Genau. Also richtig cool.
Und das ist halt, das finde ich halt schon cool. Aber ja, also gesagt, es ist, ich finde ja auch, man bekommt bei Eldritch Horror ständig auf die Fresse, ne? Also die besten Partien Eldritch Horror sind die, die ich komplett verliere. Ne? Einfach nur um die, also ich spiele es ja eigentlich nur, um die Story zu erleben, also um das mitzubekommen, was da während des Spiels passiert.
Ja.
Und das ist für mich sowieso so eine Philosophie beim Spielen, dass ich sage, ich will das Spiel spielen und Spaß dabei haben. Ich spiele zwar auf Gewinnen, aber ich spiele ein Spiel nicht quasi so hardcore runtergerechnet. Hauptsache quasi ich gewinne.
Und Brille wieder.
Sehr gut. Ja. Und das ist halt, wo ich sage, das macht das schon auch perfekt.
Aber wenn du achtest zwischendurch auf dein GarageBand, ne?
Selbstverständlich.
Nur über Angst geäußert.
Jetzt haben wir ja schon das haben wir ja schon gehört, dass es meiner Meinung nach ein Must-Buy auf jeden Fall ist. Chris ist ja auch mit dabei, sehr skeptisch. Daniel kann, Daniel kann sich immer bei mir schön für lau reinzecken. Und ist so. Was ist denn mit eurem neuen Ding da, was da jetzt gerade läuft?
Ja, bei Endless Winter haben wir noch mitgemacht. Das ging meinem Chef fast so ein bisschen zu schnell. Aber so, eine hört auf, andere fängt direkt an. Aber das war auch so ein Ding, bin ich drüber gestolpert, habe ich angeschrieben, wollte ich spielen. Selbes Gefühl so ein bisschen am Anfang wie bei Frostpunk. Ellenlange Regelerklärung und ist halt auch ein Eurogame, das heißt, man muss auch sich tatsächlich alles antun vorher. Und dann denkst du dir so, jetzt erwartet einen so ein richtig komplexer Brecher, lauter separate Einzelsachen. Und dann legst du los zu spielen und es ist wirklich so butterweich, dass ich sage, wie geil ist das denn? Und ich bin eigentlich gar nicht so für, also so Spiele, die 10.000 Schauplätze haben, finde ich super nervig. Und hier hat alles einfach Sinn gemacht. Es hat einfach alles so fantastisch funktioniert. Und dann hast du hast zwar Deckbuilding, aber nicht wirklich, weil du alle Karten immer direkt auf die Hand nimmst. Das heißt, es ist eigentlich eher Engine-Building. Und du kannst quasi mit einer Karte, die du in deinem ersten Zug kaufst, in deinem zweiten direkt einsetzen. Und dadurch kannst du halt krasse Kombos machen und dir richtig was aufbauen. Und du hast zwar im ganzen Spiel nur 3, 6, 9, 12 Aktionen, aber du kannst jede Aktion boosten mit Arbeitskraft. Kannst du, also wenn du deine Kombos hinmachst, kannst du halt mit der einen Aktion das Ganze irgendwie 10-mal machen oder so. Und dadurch kannst du dir eine richtig geile Engine aufbauen. Ich fand das absolut begeistert und haben wir gesagt, so, auf geht's, mach mal.
Scheiße, muss ich mir das
auf jeden Fall mit vergleichbar?
Ich habe gesagt, wir können es vorher spielen. Ich glaube, die bieten sogar auch nochmal für alle anderen auch ein TTS an davon. Kann das jeder anschauen.
Ist es irgendwo mit vergleichbar, Ben?
Der Potti hat gesagt, wenn du Ruinen von Arnak oder das hast, du brauchst nicht beide. Die würden sich beide so ein bisschen ähnlich anfühlen.
Das kann wahrscheinlich, ich habe zu Ruinen von Arnak nicht gespielt, aber das ist ja auch irgendwie so eine Mischung aus Worker Placement und Deckbuilding. Ich habe halt jetzt nicht gesehen, dass du da noch irgendwie andere Elemente drin hast. Bei Endless Winter ist schon, also ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen mehr drin. Du hast dieses, du hast Area Control noch mit drin und du hast so eine, so ein Bonusfeld quasi, wo du dir noch so Boni abhaust und aber auch baust für Siegpunkte. Ich weiß nicht, ob man sagt, ich brauche das eine oder das andere nicht.
Ich bin ja schon mal das auch. Ja.
Ich brauche immer alles.
Ich hab's im Spiel gesehen. Also ich weiß nicht, ob das Feeling irgendwie ähnlich ist, keine Ahnung.
Ich bin einfach mal all in reingegangen, weil rausgehen kann man am Ende immer noch. Ne? Also ich fand, es sah auf jeden Fall schon super geil aus. Und als Leute auch diesen Arnak-Vergleich gebracht haben, was ich auch noch nicht gespielt habe, aber Stefan hypt, dann dachte ich mir so, ich nehme es lieber mal mit, weil es ist schon so oft passiert, dass irgendwelche Dinge ausgeliefert worden sind und ich es dann bereut habe, dass ich nicht dabei war. deswegen,
das bei dem Ding ist jetzt zu heikel, das oder was?
Ja, es ist zu heikel, so ganz im Ernst. Ne?
Dass nachher alle darüber reden, nur du nicht.
Ja, es war ja genauso mit wie weit haben wir es nochmal hier gespielt? Ich hab's doch hier auch irgendwo liegen. Hinter mir. Stefan, was wir am Wochenende bei dir gespielt haben, den Kickstarter.
Bist du doof?
Dwellings of Elevate. Da war's ja auch so, das war. Ich hab's halt gesehen im Kickstarter und das war für mich ein Easy Pass. Ich war zwar lange Zeit drin, aber dann dachte ich mir, nee, komm, das irgendwie bringt es nichts mit, was ich brauche. Und als die Dinger dann ausgeliefert worden sind, ne, Julia hatte zum Glück vorher gesagt, oh, ist scheiße, ich habe aus Versehen zwei gebacken.
Wie macht man sowas eigentlich?
Ja, weil ihr Freund wollte das wohl backen, um ihr eine Überraschung zu machen. Und dann sagt sie übrigens, ach, ich habe das gebacken. Also toll, ich auch. Ja, gut. Okay. Und dann habe ich direkt gesagt, ja komm, fuck it, dann nehme ich das einfach ab. Ne? Und das war ja auch das perfekte Beispiel. Es gibt dann immer so Sachen, die kannst du im Kickstarter einfach überspringen. Aber wenn du dann siehst, wie diese Leute da quasi zwei Mann brauchen, um irgendwelche Kartons hochzuheben, wie die das Spiel im Arm haben, und dann denkst du dir so, behindertste Entscheidung meines Lebens, Alter.
Dass ich nicht zwei Kartons habe, die ich mit zwei Leuten hochtragen muss.
Wir haben es ja, wie du gerade schon gesagt hast, am Wochenende gezockt. Sollen wir direkt noch was dazu sagen, oder?
Ja, also könnt ihr machen. Also, ne, ja, soll ich was dazu erzählen? Wollt ihr was dazu erzählen? Oder Ben, du wolltest gerade auch noch
irgendwas einwerfen? Ich wollte nur wissen, was ist denn jetzt so geil an Anak? Also ich habe es nicht gespielt, was macht das jetzt irgendwie besonders?
Also es hat genau dieses gleiche Feeling, was du gerade eben berichtet hast. Also ne, dieses butterweiche Wegzocken, alles funktioniert total intuitiv. Es ist nicht zu komplex, weißt du? Das ist, sag mal, so ein seichtes Kennerspiel irgendwie vielleicht. Also zumindest für jemanden, der richtige Brecher zockt, für andere Leute halt doch ein bisschen drüber. Es ist super thematisch, es ist Die Karten sind toll illustriert. Ich mag den Mechanismus, dass du die Karten immer zwei verschiedene Aktionsmöglichkeiten haben. Entweder spielst du sie aus, um deine Arbeiter einzusetzen, oben über die entsprechenden Jeep-, Fuß- oder Dingensymbole in den verschiedenen Bereich. Oder du zündest halt eben mit denen die Sofortaktionen. Dann kannst du auf den Markt noch so blaue Karten, so Reliktkarten holen. Die haben richtig heftige Fähigkeiten, die kannst du dann noch zünden. Und wenn du die nach im Deck drin hast und die spielst sie wieder aus, musst du jetzt mal eine Steintafel bezahlen, um die nochmal wieder zu zünden. Du kannst richtig geile Kombos halt eben aufbauen. So, weißt du? Da freust du dich, wenn du auf einmal wieder dein Pferd ausspielst und du darfst eine Münze ziehen und du kriegst einen Kompass und du darfst eine Karte ziehen. Weißt du, was ich meine? Endlich ist das Pferd wieder.
Du kannst vielleicht sogar noch das Monster besiegen. Das geht vielleicht sogar
Monster
auch
besiegen, alles, ja. Es fetzt einfach nur. Es ist richtig nice. Aber das klingt gut. Ja. Ich glaube, für Fuffi, ne, gehe ich mit da rein. Ne?
Ja, ist so. Ja, aber hier Dwellings of Elderwale, kurzer Einwurf, ist dann ja angekommen, hatte Stefan auch. Und erstmal, was halt die Trays angeht und die generelle Aufmachung vom Material, ist das Ding eigentlich erstmal schon mal eine 10 von 10. Was hinter am Gameplay rumkam, war jetzt nicht so, dass es mich aus dem Latschen gehauen hat, muss ich ehrlich sein. Ich muss sagen, wir hatten den Spaß in unserer Runde, weil es lag auch einfach daran, dass wir in der Konstellation, das war einfach eine coole Runde, in der
wir das Boardgame gezockt haben. Du hast ihn gezwungen, in einer Stunde die Regeln sich reinzupeitschen, während wir alle wie die Affen am Tisch saßen, die ganze Zeit nur gelacht und rumgeschrien haben und Daniel saß dazwischen, musste sich in einer Stunde Dwellings of Elderwale nach zwei Gin Tonic oder so reinziehen und dann haben wir das ganze dann haben wir das ganze Ding Startler gemacht. Daniel musste erklären, die ganze
Pass auf, ganz kurz, das fing ja schon einen Tag vorher an, egal wo ich gesessen habe. Kurz danach kam Chris irgendwie immer wieder vorbei und hat mir diese Anleitung dahin geworfen.
Aber hat gezogen, also weißt du, ich meine.
Bereite vor.
Ja, und auf jeden Fall, ja, dann haben wir das Ding halt gezockt. Ja, und ist dadurch, dass halt der Daniel so genötigt wurde und in die Enge gedrängt wurde, die Regeln zu erklären, waren die minimal lückenhaft, also nicht
waren
vom
nicht?
Ablauf her?
Nee, waren die nicht
vom Ablauf her?
Die okay. Erklärung hat lange gedauert, weil wir schon immer zwischendurch was nachgucken mussten. Ich habe bei ihm noch über die Schulter mit rein und habe seine Sätze dann noch halb zu Ende gesprochen. Er war nachher nur noch auf Agro, Leonard saß vorne am Tisch, hat die ganze Zeit nur Faxen gemacht, wurde von Daniel nachher übelst aggressiv schon ins Gehege verwiesen. Er möchte jetzt bitte mal seine Schnauze halten.
Es ging ungefähr so. Leonard hat gefragt, Daniel, kann ich den Arbeiter dann auch so einsetzen? Ja, klar, Mann! Und Leonard geht nur so zurück und sagt gar nichts mehr. Ja, okay, Fakt ist halt, das Spiel lief dann halt gut so ab, wie es ablief. Ich habe mich halt zwischendurch immer so gefragt, ja, was soll ich jetzt machen, so, weil irgendwie nicht so viel für mich so sinnvoll war. Dann dachte ich, ja gut, dann mache ich jetzt das und gehe kämpfen und so. Aber es kam ganz am Ende, wo dann die Endwertung kam und man dann gesehen hat, Alter, man kriegt dafür Punkte. Dann habe ich erstmal geblickt, Alter, wie viel eigentlich doch an Taktik dahinter steckt und auf wie viel man vorher doch achten muss und was alles Sinn ergibt.
Wir wussten gar nicht, was wir da machen, Mann, Alter. Wir wussten gar nicht.
Als das Spiel zu Ende war, dachte ich so, okay, brauche ich nicht, kann weg. Aber als dann die Wertung durchgemacht wurde, dann hat auf einmal Spielreiz und dann dachte ich mir, okay, ich will zumindest noch einmal ausprobieren, weil ich mal sehen will, wenn ich wirklich ganz klar darüber bin, was am Ende genau wie Punkte bringt, dann will und wie ich das Spiel dann nochmal spielen will.
Aber über die Endwertung haben wir im Vorfeld noch gar nicht gesprochen. Das heißt, die kam total überraschend und auf einmal erschloss sich das ganze Spiel so.
Aber ja, und wir haben die ganze Zeit nur gekämpft die ganze Zeit.
Ja, stand auch schön also auf den Spielerhilfen drauf, die komplette Wertung hat auch keine Sau drauf geguckt.
Für mich war es auch nur frustrierend, weil meine ständig tot waren, ich konnte nichts machen, es war total, es hat mich nicht so weggefetzt einfach, ne? Und dann habe ich gesagt, kann weg. Und Chris sagt, ich behalte meins, weil ne, ich erkenne da Potenzial.
Zweite Runde muss, ich will einmal mit der richtigen Endwertung wissen und dann nochmal neu sagen. Weil, wenn du mal Boardgame Geek guckst, das Ding hat keine einzige Wertung unter einer 8. Das ist alles 8er, 9er Wertung und so. Dann denke ich, Alter.
Weil die alle erst ausgepackt haben und
Material
ist 10.
Also ich muss sagen, das vom Spielgefühl her stimmt es wirklich. Es hat nicht gefetzt, als wir es gespielt haben, weil wir noch nicht durchgestiegen sind. Was noch Punkte bringt, weil wir sind einfach jedes Mal mit unseren Leuten auf die Map gespawnt, theoretisch, beziehungsweise haben unsere Worker reingeschickt.
Zu Braun, oder anderen Leuten, dann gab es mal 10 Punkte, keine Ahnung, dass du hättest woanders hingebaut, hättest du dir schon wieder 30 Punkte über den Multiplikator oder was, gar nichts.
Aber, irgendwie so ganz, ganz strange, also wir haben auf jeden Fall mit so Scheuklappen gespielt, weil wir alle auf die gleichen Siegpunkte gespielt
Daniel
haben
so aggressiv
und Daniel war der Einzige, der sich da so Karten besorgt hat und wir alle so, was willst du mit Karten, Mann, draufhetzen und hin und her. Ja, und irgendwann war dann die Endwertung. Ich war so mit Abstand ganz weit vorne, hab gedacht, so ganz easy nach hinten gelehnt, hab gesagt, ich hab das Ding gewonnen. Plötzlich Daniel zieht an mir vorbei, Leonard zieht an mir vorbei. Leonard hat die kleinen Karten gekauft, Daniel die großen Karten gekauft. Plötzlich hatten die 30 Punkte Abstand zu mir am Anfang. Ich denke mir so, was ist jetzt los? Ja, und irgendwie hat sich dann am Ende ergeben, dass ich dann irgendwie ein Punkt hinter denen war und das Spiel war vorbei und Chris steht so da, so komplett geschockt und sagt, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Der erste Platz hat, 31 Punkte, der zweite Platz 30 und der dritte 29. Alter, das Spiel behalte ich, Mann.
Wir haben alle was anderes gespielt. Wir haben alle anders gezockt und wir waren jeder einzig gut auseinander. Das finde ich mega fett.
Und Daniel hat jeden Kampf verloren. Da muss ich noch dazu sagen, Daniel hat jeden Kampf verloren.
Ich habe, glaube ich, einen einzigen Kampf habe ich gewonnen. Aber nur um mal kurz zu verdeutlichen, in welchem Zustand diese Gruppe war, als ich angefangen habe, die Regeln zu erklären. Es gibt, wenn man seine Arbeiter platziert, gibt es zwei Unterscheidungen. Entweder du hast noch keinen auf dem Spielfeld, oder du hast schon welche auf dem Spielfeld. Übelst simpel, aber ich habe eine Stunde lang immer wieder dieselbe Frage beantwortet. Darf ich den jetzt da hinstellen? Nein, das darfst du nicht. Aber da darf ich den hinstellen? Nein, das darfst du auch nicht, weil es ist noch keine
Frage. Leonard, schnauze jetzt!
Ich wusste, was abgeht.
Also von daher, aber ich habe tatsächlich nur einen einzigen Kampf gewonnen. Ja.
Ich habe das gerade mal gegoogelt. Es sieht abenteuerlich aus.
Ja, es sieht sehr abenteuerlich aus.
Das Washing, Chris, willst du noch was zum Washing sagen, Chris?
Also sagen wir es mal so, das Washing sieht aus, als ob ich mir das Shade-Zeug vorher runtergeschluckt habe und hinterher da drauf gefurzt habe, Alter. Also das schlechteste Wash, was ich jemals gesehen habe, also ganz im Ernst.
Aber komm, der Kampf war doch auch echt ein bisschen lame. Du hast kaum Modifier drin. Der einzige Modifier, den du hast...
Sagst du mir gerade zu einem, der Spartacus spielt.
Was? Spartacus, Junge.
Ja, ist aber Spartacus hat, glaube ich, zwei verschiedene Würfel, ne? Also die blauen und die roten.
Das Einzige, was du machen kannst, ist einfach dir mehr Würfel zu holen. Das ist der einzige Modifier, den du im Kampf hast. Sonst nichts.
Der Kampf ist lamer als bei Risiko.
Ja.
Nein. Der Kampf ist lamer als bei Risiko.
Das ist nicht möglich.
Ja, aber man soll ja gar nicht kämpfen.
Die waren dann alle... Also aus meinem Spiel, die waren dann quasi alle gewascht, ganz normal. Nur bei einem wurde so mit auf die Base drauf gemalt, das war der Rote, glaube ich. Dann saß er, oh scheiße, ich habe auf die Base gemalt. Schwarze. Irgendwie dieser Chinese da in dieser Fabrik. So, ich habe auf diese Base, das sind wir schon wieder in China, oder was?
Und weißt du,
ich habe auf die Base gemalt. Okay, hat dann mit dem Pinsel die ganze Base angemalt, als einziges, weißt du so. Und dann so, oh scheiße, ich mal's von unten auch noch an. Und dann die Base. Und alle anderen sind halt nur die Minis. Ich hab's dann.
Das ist eigentlich ein Unikat.
Sarah hat es gesucht und ich hatte gesagt, ja, wenn ich es nicht brauche, so, dann kannst du es haben. und dafür bemalt sie mir jetzt von meinem KDM den Sunstalker quasi zu Ende, den ich richtig geil flashy macht sie mir den da, bereitet sie mir auf. Hat sie gestern hier im Twitch-Livestream auch reingezogen, konnte man sich angucken, wie sie das gemalt hat. Sarah malt, könnt ihr euch immer reinziehen, kleiner Support, kleiner Shoutout an dieser Stelle. Und mein Dragon King, mit dem ich nicht zufrieden war, den repainted sie mir auch noch.
Der Typ haut seit 4 Jahren nur den Lion King weg und will aber die anderen Bosse gepaintet haben.
Ja, Digga, was ist los?
Aber bevor wir Dwellings of Elderway gespielt haben, haben wir frühs erstmal Anno gespielt.
Oh,
Anno
ja, 1800,
erzähl du mal. Neuheit von Kosmos. Genau. Ist ja von dem Videospiel, also ist ja ein Aufbaustrategiespiel. Ich möchte jetzt eigentlich weniger dazu sagen, weil ich, glaube ich, nicht so krass geflasht war wie ihr. Weil ihr habt es ja richtig gefeiert. Ich glaube, Daniel und Stefan wollten sich danach sogar noch kaufen. Chris hat es ja schon. Für mich gefühlt war das Spiel ein bisschen zu langsam. Ich bin nicht so ein Fan von so krass aufbaustrategischen Spielen, dass du wirklich peu à peu langsam diese Engine aufbaust. Bei mir muss so ein bisschen mehr Action da sein. Und mir hat der Handelsmechanismus nicht so gut gefallen, weil der war gefühlt nicht da. Also du hast einfach in die Runde reingeschrien, wer kann Seife produzieren? Dann haben 2 Leute gerufen, ich. Dann hast du gesagt, ja, dann nehme ich Daniel, weil der ist das wenigere Übel. Und dann hast du bei Daniel produziert. Und Daniel hat sich einfach eine Münze aus dem allgemeinen Vorrat genommen. Das war's.
Schon mehrfach
das war
gehört,
so der Handel.
Dass das so ein bisschen lame ist mit dem Handelsaspekt.
Und das ist wirklich schade, weil du kannst eigentlich potenziell vom Handeln kannst du eigentlich
aber das
alles
macht
mit
das
reinnehmen.
Spiel
du kannst
auch theoretisch schnell, sagen, du kannst. Wer hat Seife? Ja, Digga, man, wenn du kein. Ne, du siehst da vorne, ja, ich mache als einziger Seife. Jeder, der Seife braucht, kann bei dir Seife kaufen, Mann. Und es geht zack, zack. Du nimmst sie nur aus der Bank, geht direkt weiter. Besser geht doch gar nicht.
Ja, aber das hört sich für mich halt so ein bisschen an, als ob es drin ist, weil es im Computerspiel drin ist und man es halt abbilden wollte und geguckt hat, wie es den wenigsten Impact macht.
Also, ja, ich glaube, das Problem ist einfach, wenn du das nicht so mit eingebracht hättest, hättest du von jeder Produktionsart genug ins Spiel einbringen müssen, dass du quasi, dass jeder das bauen kann. Aber du lebst davon, dass du quasi, jedes Gebäude gibt es nur 3 oder 4 Mal teilweise. Und dadurch gehst du halt von Beginn schon das aus, dass nicht jeder jede Ressource auch produzieren kann. Das heißt, es muss gehandelt werden. Und mit Gold kannst du dann auch wieder zum Beispiel Arbeiter zurückkaufen und so. Also es ist auch wichtig, an Gold zu kommen. Und das ist halt nun mal die Möglichkeit, an Gold zu kommen, dass Leute bei dir Ressourcen kaufen.
Hat mir richtig Spaß gemacht, das Spiel.
Aber die Gebäude werden noch nicht reduziert, wenn du zu zweit spielst. Wie war das? Da ist doch immer alles da.
Nee, das weiß ich. Also wir haben zu viert gespielt, da ist alles drin. Und ich glaube, es war von jeder Gebäudeart, außer von diesen anderen Dingen, 3
immer
Stück,
glaube ich. Immer zwei.
Zwei?
Nee, immer zwei.
Okay, immer zwei. Ne?
Immer 2 Gebäude. Und du baust dir eben jedes Mal, wenn du den Gebäudeplättchen nimmst, dann hast du das Gebäude. Dann, wenn noch ein zweiter das nimmt, hat der das Gebäude. Und dann sind es die einzigen, die theoretisch dieses Gut produzieren können. Du kannst dir die Gebäude, die du schon in der Grundaufstellung hast, also die auf dem Board selber gedruckt sind, kannst du dir in vergünstigter Version holen. Dann kannst du eben da mit vergünstigten Arbeitern bauen. Was ich ganz cool fand, war dieses kleine Dilemma von, du musst theoretisch, um das Spiel zu beenden, also nicht um das Spiel zu gewinnen, sondern um das Spiel sozusagen ins Ende zu leiten, musst du deine Karten loswerden. Und die Karten sind Personen. Die Personen müssen wiederum versorgt werden durch eben verschiedene Güterkombinationen. Aber um diese Güterkombination zu finden, brauchst du auch genügend Platz auf deinem Tableau. Das heißt, du musstest entdecken gehen. Du musstest also dein Tableau vergrößern. Dann bist du eben zum Entdecken gegangen. Das heißt, du hast dann neue Lande entdeckt. Und jedes Mal, wenn du ein neues Land entdeckt hast, musstest du dir auch wieder Personenkarten nachziehen. Das heißt, du hattest das Dilemma, entweder entdecke ich mehr oder ich ziehe neue, beziehungsweise und ziehe dadurch neue Karten und dadurch werde ich einfach nicht fertig.
Ja.
Also so die Kombination fand ich ganz cool, dass du eben dieses kleine Dilemma hast. Aber für mich war es theoretisch, also für mich war es wirklich zu langsam, das Spiel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mega vielen Leuten gut gefallen wird, weil es eben eine gute, Videospielumsetzung
ist. Erwischt. Seldschuk muss 50 Mal Dilemma sagen in einer Folge.
Ja, ich habe vorhin schon Dilemma gesagt, das stimmt. Das ist mein Wort des Tages.
Wort des Tages, Dilemma.
Nee, aber es ist ja gut, wenn es zu dritt oder zu viert ein besseres Spiel ist. Für mich privat ist immer, wenn es zu zweit nicht geil geht, dann
ist ja, das wäre natürlich für mich wieder ein K.O.-Kriterium, weil das ist mir schon wichtig, dass die Spiele zu zweit auch gut funktionieren. Wäre schade, weil mir hat die Runde echt Spaß gemacht. Ich fand genau das, was Seldschuk kritisiert hat, fand ich halt cool, weil dieses langsame Aufbauen, diese Produktionsketten zum Laufen bringen und sowas alles, das dieses Gefühl, was man halt auch aus dem Computerspiel kennt, das kam da auch genauso auf. Also von daher mal gucken. Aber ich denke mal, irgendwann werde ich es mir schon zulegen. Und dann mal gucken.
Aber Leute, ganz, ganz ehrlich, wenn ihr gerade sagt, zu zweit ist für euch ganz wichtig, es fehlt ja nur eine Komponente im Spiel und das ist dieses, kannst du Seife produzieren? Ja, ja. Dann nimm dir ein
aber
Geld.
Aber wie kommst du
das
denn dann an Gold?
Das ist die einzige, ja, das ist die einzige Komponente, die theoretisch ein bisschen abgeflacht wird.
Ja, aber wie kommst du sonst an Gold? Ohne Gold kannst du die Arbeiter gar nicht zurückkaufen. Das heißt, du musst immer wieder ins Wochenende gehen und die Leute zurückholen.
Es gibt schon eine Zwei-Spieler-Variante in dem Spiel. Ja, okay. Aber ich meine nur, Einzige, was fehlt in dem Spiel, ist dann dieser Handelsaspekt. Der ist dann nicht mehr so stark.
Ich frage mich halt manchmal, ob das. Muss ja nicht jedes Spiel gut sein zu zweit oder so. Ne? Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn es zu dritt oder zu viert halt besser ist. Es ist bei uns nur, ich spiele mit meiner Frau super viel und ich sag, also zu der Frage übrigens am Anfang, wie viele Spiele habe ich, die ich nie beantwortet habe. Ich versuche mich immer nur auf 500, 600 einzuschießen, weil ich sage, nein.
Aber das sind deine Allerlieblingsspiele dann, ne?
Nein, aber weil ich auch sage, ich möchte die auch spielen können. Also ich kann schon sagen, dass ich schaue, dass ich die Spiele, die ich spiele, behalte und die Spiele, die ich eben, wo ich sage, das liegt hier nur rum, muss weg.
Also dann ich bleiben 500 bis 600 so über am Durchschnitt quasi.
Ja. Naja, ich habe sicherlich schon irgendwie 2000 Spiele oder so gehabt, ne? Aber das muss halt alles, wenn es keine Berechtigung hat, fliegt es raus.
Die Chatfrage also, von eben, ob du dann alle selbst redaktionell bearbeiteten Titel bei dir im Regal hast, die erübrigt sich dann eigentlich doch auch schon, oder?
Ich glaube, nein.
Cry Havoc hast du abgegeben.
Nee, Cry Havoc habe ich noch. Um Gottes Willen, Cry Havoc, geht hier nicht raus. Ich habe nicht mehr alle, die ich betreut habe, da. Ich habe zum Beispiel.
Boah, das Spiel musst du jetzt aber schmackhaft reden. Cry Havoc ist ja eines der Spiele, was komplett zerstört wurde, weil es ja total broke ist, weil es ja total mies in der Mechanik ist. Man spielt es irgendwie zweimal und dann ist das Spiel komplett durch. Dieses Spiel braucht man irgendwie danach nicht mehr, deswegen wird es ja auch komplett verscherbelt.
Das ist sehr traurig.
Jetzt sag mal bitte, warum du es noch im Regal hast.
Das ist sehr traurig, weil die englische Anleitung und die englischen Effekttexte sind einfach so miserabel, grauenvoll schlecht, dass ich bei der Bearbeitung festgestellt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das richtig spielt. Und das ein Problem ist, warum es nicht funktioniert. Und ich habe die deutsche Bearbeitung, ich habe ja zusammen mit dem Autor, den Grant Roddick, den ich auch persönlich kenne, nochmal alles überarbeitet, jeden einzelnen Faktentext. Und ich finde, auf Deutsch hat es hervorragend funktioniert. Es ist.
Aber liegt sich am Game Design?
Nee, es ist einfach falsch gespielt. Und dann ist es scheiße.
Wie falsch gespielt?
Wenn du es richtig spielst,
ist es gut. Dann muss ja schon eine. Müssen die Anleitungen ja komplett anders sein? Oder
was? Ja, wir müssten ja von Chris erklärt werden.
Ganz im Ernst, das ist auch ganz easy. Wir alle haben noch früher Magic-Attacks gespielt. Wie oft hat man in irgendwelchen Runden über irgendeinen Magic-Kartensatz diskutiert? Weil wenn da ein Wort anders wäre, dann wird die Karte direkt einen ganz, ganz anderen Effekt haben. Ja, und wenn du sowas auf Playerboards hast und irgendeinen Effekt, der mehrmals in einem Spiel stattfindet, jedes Mal falsch gespielt wird, dann kannst du da auch komplette Mechaniken damit aushebeln.
Die Leute haben zum Beispiel gesagt, dass die Maschinen vollkommen für die Hose sind. Ja, wenn du einen ihrer kompletten Mechanismen komplett falsch spielst, sind sie für die Hose. Wenn du sie richtig spielst, ist es geil. Ich sage dass es das geilste Spiel auf der ganzen Welt ist. Ich bin zum Beispiel der Meinung, diese Aftermath-Erweiterung, ich sehe schon gerade, wird gefragt, was damit war, dass die auf Deutsch nicht erschienen ist, finde ich schade, weil ich habe sie ja komplett fertig gemacht. Es kam dann aber nie wieder ein Reprint, also haben sie die auch nicht gemacht. Ich habe eine ganz.
Die ich nie bekommen habe, die eigentlich ja mit Kickstarter ausgeliefert, mit Vorbestellung ausgeliefert werden sollte, oder? Oder? Wenn du es vorbestellt hast, kam die mit dazu, nie bei mir angekommen.
Und das fand ich halt ziemlich ranzig, weil ich es halt echt schade fand, weil ich fand, die hat es nochmal wirklich einen Ticken besser gemacht, ja, und hat noch also mehr Abwechslung rein und hat diesen Spezies auch
Mary, mehr Vielschichtigkeit gegeben. Mary, vielen Dank, Donate. Heftig.
Und ist nie erschienen. Ich habe eine ganze Zeit lang Leuten haben mir E-Mails geschrieben und gesagt, kann ich bitte die Aftermath-Erweiterung haben, weil ich die halt fertig hatte. Und halt niemals veröffentlicht wurde.
Schade, weil ich habe das Spiel gesehen, habe gesagt, das ist ein Spiel für mich, Mann. Das wird auf jeden Fall mega, mega geil. Hab kurz auf BGG geschaut und habe einen Rant nach dem anderen gesehen, habe gedacht, was?
Ja, ja,
ich verstehe. Kann doch nicht sein, dass ein Spiel so komplett.
Ich verstehe es.
Schade. Wollen wir ganz kurz noch runterrasseln, was wir noch gezockt haben? Wir haben ja Fort gezockt von Chris. Chris hat Fort mitgebracht oder vor.
Das ist übrigens von Grant Jordan, der gleiche, der Cry Havoc gemacht hat.
Okay.
Oh, dann kann man ganz kurz Stefan, während er kaut, mal sagen, was er davon hält, weil ich glaube, er hat die aussagekräftigste Meinung darüber.
Ich dachte, ich darf nur während des Podcasts essen.
Wir machen heute mal eine Ausnahme, wir haben ja fast Geburtstag, den wir uns so ein bisschen gecheatet haben. Ja, was soll ich da sagen? Spielt sich dann, wie Cry Havoc sich anhört? Ja, ganz im Ernst, ey. Ich fand es echt verhältnismäßig langweilig, aber es war, glaube ich, auch schon 2 Uhr nachts oder so, als wir das gespielt haben. Wir waren alle komplett zerstört. Wir haben ja so eine Gang von Kindern, so eine Jugendbande, und wir wollen halt dann so ein Fort errichten, so ein Abenteuerding. Und du latschst auf 2 so Tracks nach oben, hast so einen Rucksack, wo du Zeug reintun kannst. Nach jeder Runde legst du alle Freunde, die du nicht ausspielen kannst, hier in deinen Vorgarten aus, und am Ende darfst du dann neue Freunde ziehen, und am Anfang der Runde darfst du halt bei irgendjemandem aus dem Vorgarten noch einen zocken. Es war einfach, oh, ich weiß es nicht, Alter. Ich fand es von der Ikonografie auch so ein bisschen überladen. Da gab es auch insgesamt, keine Ahnung, 25 Symbole auf dieser kleinen Karte. Was bedeutet, jetzt darfst du bei dem einen aus dem Rucksack zocken oder bei den anderen aber nicht und so. Ich fand es anstrengend. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war froh, als es vorbei gewesen ist.
Okay.
Ich mag es.
Erzähl mal, warum. Es war, finde ich, ein Absacker, der kein Absacker ist. Es war so ein Zwischenspiel, wo du sagst, also bevor ich das spiele, spiele ich entweder eins drunter oder eins drüber. Das war so ein Spiel, was irgendwie gefühlt nicht ins Regal passt. Also wie gesagt, also von der Spiellänge war es einfach irgendwie so ein Zwischending, und Zwischendinge haben es immer schwer. Ich
finde es spannend, wir hatten das als Frosted Games mal auf dem Schreibtisch liegen, als es noch SPQF hieß. Und das war tatsächlich das, was gesagt wurde. Ich habe gesagt, da kann man sich nur was draus machen, entweder indem man es höher schraubt oder indem man es runterschraubt. Also bin ich ganz bei dir, dass es aktuell halt so zwischen den Stühlen saß. Hört sich so an, als ob sie da nichts weiter getan hätten, sondern es halt ungefähr das ist. Ja.
Sieht auch nicht schön aus. Also es hat kein ansprechendes, auch die kleinen Freunde da drauf und so. Das ist,
ich fand es
nicht. Nee, noch nicht mal süß. Es ist
thematisch finde ich es cool. Aber
selbe Grafikstil halt wie alles, was Leder Games macht. Ne? Selber Illustrator.
Ja, da haben wir kurz einen Tag vorher noch Yokohama runtergerotzt. Stefan wollte es schmackhaft machen. Ich weiß nicht, Chris, hast du es vorher schon mal gespielt?
Ich habe schon zweimal mit Stefan gespielt.
Für mich war es die Erstpartie und ich fand es cool. Es ist wirklich meiner Meinung nach eine bessere Version von Istanbul, weil
das als Türke, Alter.
Weil es den Race-Faktor komplett rausnimmt. Und bei Istanbul ist es ja so, du racest einfach diesen Rubin hinterher, und wer als erstes die Rubine hat, hat einfach gewonnen, so auf die Art. Und bei Yokohama ist es einfach so, dass es eben klassisch nach Siegpunkten geht und macht einfach irgendwie für einen Eurogamer oder für einen Brettspieler einfach irgendwie mehr Sinn. Weil du dieses Racing, weiß nicht, es passt irgendwie viel weniger zu diesem Spielelement, dass du eben da deine Wege bauen musst und so weiter. Fand ich ganz cool, würde ich mir niemals kaufen, aber würde ich jederzeit mitspielen. Und ganz kurz, unser kleines, feines, ich würde nicht sagen Messer-Highlight, aber es war ein kleines Highlight, würde ich sagen, Stefan. Wir haben Koala auf den Tisch gebracht. Das war mal ein
Pegasus-Spiel,
was vom letzten Jahr, genau. Es war dieses Comic-Buch-Spiel, wo du eben 4 Comics drin hast und du hast die Möglichkeit, eben mit einem von diesen Leuten zu spielen. Das sind 4 Kinder, die gehen auf Abenteuerreise, auf Schatzsuche, und jeder von diesen Kindern hat Special Abilities. Die sind eben, der eine ist ein bisschen größer, kann irgendwie gut klettern, die eine ist richtig schlau, die eine, Stefan hatte die, die mit jedem Tier reden konnte. Das heißt, egal wo wir waren, stand so ein Affe, wir standen so da und sagen, okay, was seht ihr? Und der Stefan, der Affe winkt mich für sich wieder. Das war so creepy jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir ein Tier gesehen haben, Stefan gleich, oh nein, das Tier will mit mir reden. War auf jeden Fall mega lustig, das Spiel. Hat wahrscheinlich eine Wiederspielbarkeit von circa 2 bis 3 Mal, dann ist es durch. Aber Stefan, mal ganz ehrlich, ich glaube, das kann man jeder Family eigentlich empfehlen.
Ja, kannst du schon jedem empfehlen. Also es dauert schon eine Weile, du hast halt 3 verschiedene Inseln. Ja. Keine Ahnung, ob man noch mehr freischaltet im Laufe des Spiels. Also wir haben so eine Achievement-Liste, die wir abarbeiten müssen im Laufe des Spiels. Und wir haben natürlich keine Ahnung, was abgeht. Wir müssen Rubine finden, wir müssen Perlen finden und andere Dinge irgendwie. Wir können auch Artefakte. Gegenstände mitnehmen, die wir unterwegs finden. Wenn wir ein Seil haben, dann können wir uns das aufschreiben. Und wenn wir an irgendeiner Stelle gefragt werden, hey, ein Seil wäre ganz gut, dann, jo, geil, wir haben das Seil noch mit am Start. es zweigt sich dann irgendwie ab. Der eine kann nur durch, ist so dünn, der passt durch diesen Spalt durch. Das heißt, der liest dann quasi ganz woanders weiter und kann dann nur so durch diesen Spalt durchrufen, was er da quasi sieht. Und ich weiß nicht, Thomas war, glaube ich, der hatte irgendwie so eine, irgendwie so einen Schalter mit irgendwelchen Symbolen. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der sich so gestört angestellt hat, uns zu erklären, was da drauf ist. Ich habe dann noch was zum Schreiben geholt und wir haben das aufgemalt, was er da irgendwie sieht.
Ich kann es 1:1 sagen, Stefan. Also, vor mir ist ein Symbol, also es ist ein B und da ist eine 2 drunter. Nebendran ist ein A, da ist ein 3 drunter. Unten drunter ist ein C, da ist eine 4 drunter und gegenüber von dem ist ein D und die gucken den so an und alle denken sich, was will der von uns?
Das ist ein Familienspiel, was will der von uns?
Was will der von uns? Aber ich glaube, ich meine, das ist dann tatsächlich cool thematisch, ne? Also wenn du tatsächlich genauso, ich gehe durch die Lücke und ihr könnt es nicht sehen und deswegen bin ich woanders.
Du bist da wie die Goonies halt eben unterwegs, so ein kleines bisschen, konnte man sich das einfach vorstellen.
Ja, das heißt ja im Original Robinson Crusoe Crew, was sie also anders benannt haben wegen Robinson Crusoe.
Ja, ist halt wie so eine Kindergang, die da mit dem Boot halt eben aufbricht und dann alle Sachen da collecten muss. Ist echt ganz witzig. Ich meine, wenn du alle drei Inseln mal durchgezockt hast, dann musst du es einfach, glaube ich, mal ein Jahr weglegen. Dann kannst du es aber dir einfach wieder rausholen und theoretisch nochmal zocken.
Also alle wie meine Spiele.
Ja, aber du brauchst da schon schlaue Kinder, ne? Also so strohdumme Kinder gehen da nicht. Weil du musst halt eben auch schon da die Fantasie haben, das zu erzählen und zu beschreiben, was da drauf ist. Natürlich musst du des Lesens irgendwie mächtig sein, schon zu dem Zeitpunkt. Und auch dann noch so das zu übertragen, was man selber sieht und was halt eben die anderen da sehen, so miteinander. So. Das ist schon eine Anstrengung.
Artwork ist auch geil.
Artwork ist cool gewesen, Sieht super aus, nicht schlecht gewesen.
Ich kam ja rein, wo du es mit der anderen Gruppe gezockt hast.
Coole Magnetbox sah schon fett aus. Zum Aufmachen, so zip-zap, so seitlich. Ja. Also ich fand's nice.
Das letzte Game, was wir, glaube ich, noch nicht besprochen haben, ist Desolated. Und da würde ich jetzt mal rüberflanken zu Herrn Tuchel.
Nee, eins hast du noch vergessen, was wir noch gespielt haben.
Desolated ist ein...
Was haben wir? Warte, Chris, was haben wir noch gespielt?
Here to Slay.
Oh ja, Here to Slay habe ich gar nicht gesagt. Warte mal kurz, Here to Slay kann ich ganz kurz was sagen. Wir haben auch OP Arena gespielt.
OP Arena haben wir auch gespielt.
Krass, war auch für mich die erste Partie und wir haben auch Shogun gespielt.
Also, Shogun haben wir auch gespielt. Alles klar. Stimmt, Shogun haben wir auch noch gespielt.
Ja, krass. Okay, pass mal auf, dann fange ich an mit OP Arena. Daniel macht weiter mit Here to Slay und Stefan beendet mit Shogun.
Nein, Stefan muss beenden mit Lovers in a Dangerous Space Time.
Ja, genau, Alter.
Leute, OP Arena hat genau das gemacht, was ich befürchtet habe. Genauso wie es ist. Ja, habe ich es mir auch vorgestellt. Es hat mich wirklich nicht aus den Socken gehauen, weil für mich ist es kein Spiel, das 50 Euro wert ist. Also wenn du mit irgendwie mit OP Arena kommst und sagst, pass mal auf, das Ding kriegst du für 25 Euro oder so, aber keinen Cent mehr, dann würde ich sagen, okay. Aber alles, was drüber ist, finde ich für dieses Spiel einfach too much. Weil ganz ehrlich, da ist sogar Artwork mit drin. Das ist ja sogar, das ist ja Foto. Also ich weiß nicht, ob das alles wirklich gezeichnet ist. Ich glaube, der Dad oder sowas ist ja nicht Foto. So ist das einfach ein Foto von einem Typen?
Sag mal, es ist schon seltsam, aber ich muss sagen, wir haben jetzt ein Game da gezockt, oder zweimal haben wir gezockt, glaube ich, hintereinander, glaube ich, oder? Oder einmal nur? Einmal, aber ja, wir haben auf jeden Fall für 50 Euro Spaß gehabt am Tisch, auf jeden Fall. Alleine, dass wir diesen einen Typen da hatten, wie heißt der? Da zeigst du in die Kamera, wie heißt der?
Ach, der immer wieder gekommen ist.
Das ist der Maldoros White,
den hatte Sergio am Anfang in der Startauslage und den hatte keiner getötet. Dann ist er irgendwann down gegangen und es war schon so jede Runde so ein Lachkick, wenn er wieder dran war. Dass er konnte halt eben wieder nichts machen mit dem Typen. Da hing er die ganze Zeit so räudig irgendwie ab. Und dann allerbest, am Ende ist er doch gestorben und dann war schon klar, scheiße, ich kann eh nicht mehr gewinnen. Dann habe ich ihn wenigstens nochmal auf Ehrenbruder war es aus dem Friedhof zurückgeholt und nochmal ins Spiel gebracht.
Er hat das ganze Spiel überlebt.
Der einzige Charakter, der jemals bei OP Arena ein ganzes Spiel durchgestanden hat.
Hast du das schon mal gespielt, Ben?
Nee, nicht mal an.
Lohnt sich auf jeden Fall.
lohnt sich auf jeden Fall
nicht. Aber ich überlege mir jetzt, ob ich mir das Koala kaufe, weil das hört sich noch was an, was man kaufen könnte.
Ich glaube, das kostet auch nicht viel.
Mit der Fam auf jeden Fall, ja.
Funktioniert das, Stefan, zu Koala, funktioniert das eigentlich nur in voller Besetzung? Kann man es auch gut zu zweit zocken?
Zu zweit zocken, dann muss man
steht sogar in der Anleitung drauf,
dass man auch zu zweit zocken kann. Ich würde dann auf jeden Fall zu viert zocken.
Aber es ist schwerer.
Wenn du den Klettermax nicht mit hast, dann kannst du da die Sachen nicht holen, ne? Fertig.
Ah, okay.
Und wenn du die vollgedröhnte Affenübersetzerin nicht hast, dann geht's auch nicht.
Ja, pass auf, ich kann ja auch noch einen reinfuttern. Und zwar, wir haben Desolated gespielt. Ist kein Zwei-Personen-Spiel. Also es läuft ja gerade noch ein Kickstarter. Mit jeder Grundbox erhöhst du halt die Spielerzahl um 2 Personen und es sind auch super viele Erweiterungen dabei. Desolated ist ein klassischer Engine-Builder, würde ich sagen, den man grob vergleichen könnte mit Spielen wie Splendor oder diese Century-Gewürzstraße. Ist aber ohne Ressourcen, nur auf Karten. Aber ihr habt halt 3 verschiedene Arten der Klassen, die alle verschiedene Arten der Ressourcen produzieren. Und ihr gebraucht halt von der ersten Klasse erst Karten, um euch Karten aus der zweiten Auslage zu holen. Und ihr braucht gewisse Karten aus der zweiten Auslage, um euch dann diese dritten Karten, diese Orte zu holen. Und wenn ihr Karten habt, ihr könnt Karten ausspielen. Die haben an der Seite haben die Karten halt gewisse Symbole, sodass ihr Karten aneinander spielen könnt. Und wenn ihr dann irgendwelche Ressourcen produziert, könnt ihr halt von rechts nach links diese Karten ablaufen und alles produzieren oder in die andere Richtung. Und dabei halt immer Handkarten umwerten. Zum Beispiel, ihr habt einen roten Rubin, spielt den, werte ich jetzt hier in 3 grüne um, zockt dann noch die Karte und so. Also ihr könnt euch halt so eine richtige Engine ins Laufen bringen. Selchuk hat es nicht gefallen. Ich fand's cool, weil... ich muss einfach
das
sagen.
Kann ich jetzt, du es kannst kostet ein... kurz sagen. Darf ich jetzt einmal und ganz kurz? Wir machen jetzt das allererste Mal etwas, was wir jetzt in 49 Folgen noch nicht gemacht haben. 49 war es, ne, Daniel? Oder 8?
Was?
Jetzt erklären wir das gleiche Spiel nochmal und jetzt erklärt Selçuk das Spiel. Weil ich sagte, ich habe Videos geschnitten so und dann Chris war nachher weg. Ich sag, Selçuk, wir warten das Spiel. Pass auf, erklär es ganz genau so. Erklär den Leuten, wie das Spiel funktioniert.
Du hast halt, keine Ahnung, waren es 7 Handkarten oder 5, hast du deine Handkarten, du hast diese Pyramide, die nach unten führt, das heißt, du hast eine umgedrehte Pyramide, die Wertigkeiten von den Karten sind oben die wertlosesten, danach geht es in die Mitte, um die Mitte zu bekommen, brauchst du eben die oberen Karten und um die Endkarten sozusagen, ja, Endsiegpunktkarten zu bekommen, brauchst du dann eine Kombination, brauchst du dann halt die mittlere Reihe. So, das bedeutet, du tauschst theoretisch die ganze Zeit, du kannst eben eine kleine Engine, so eine kleine Produktionskette aufbauen, das heißt, du kannst eben vor dir die Karten auslegen und dann heißt es, ja, du kannst diese Ressource, 2 Stück, kannst du in diese Ressource umwandeln und dann kannst du diese Ressource in diese Ressource umwandeln und die von der anderen Seite umgekehrt in die andere Richtung. Ja, und ansonsten tauschst du eigentlich die ganze Zeit nur Karten aus, um die nächste Karte zu bekommen und diese tauschst du dann aus, um die Endsiegpunktkarten zu bekommen und dann beendest du das Spiel. Also eigentlich ist es ein Kartentauschen gegen Kartentauschen gegen Kartentauschen gegen Kartentauschen.
Aber wer kann das schneller machen?
Und ja, ich war schneller, Chris hat aber gewonnen, das Spiel. Und stand dann so da und hab gesagt so, Chris, das war totale Standardkost. Ich habe jetzt nichts an diesem Spiel gesehen, das ist dazu befähigt, bei Kickstarter aufzulaufen. Weil Kickstarter für mich eine Plattform ist, die sagt, ich mache etwas Kreatives, Neues. Ja,
dann red mal mit Queen Games darüber. Die haben das dann noch nicht verstanden.
Irgendwas Neues. Ja, warte, das ist was anderes. Queen Games macht eben daraus ein Spektakel so mit den Megaboxen. Aber auf jeden Fall fand ich, ich fand es einfach sehr, ja, Standardkost. Und deswegen habe ich dann gesagt, Chris, ganz ehrlich, braucht kein Mensch.
Ich habe auch niemandem gesagt, dass das
ein Pfeff ist, ne? Und hat Chris gesagt, es ist Splendor, nur mit noch mehr Hirnverzwirbelung. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, cool, aber wenn es Splendor gibt, dann weiß ich nicht, was das Spiel jetzt hier macht.
Also, das Spiel kostet halt keine Ahnung. Hälfte. Das Spiel kostet die Hälfte von seinen Konkurrenten und hat für mich ein paar Kopfebenen mehr, weil du über mehr Sachen
verzahnen musst. Zu wie viel spielst du Splendor?
Gar nicht.
Zu wie viel spielst du
Splendor? Ja, gar nicht.
Zu wie viel Spieler?
Gar nicht.
Sag doch mal.
Null. Ist scheiße.
Ja, sag doch mal. Ja, null. Wie viele Spieler können Splendor
spielen? Ja, wahrscheinlich 4.
Merkst du was? Wie viele Boxen brauchst du von Desolated, um mit 4 zu 4 zu spielen?
Aber worauf wir hinaus wollen?
2. Wir sagen, der Verlag hat 4 weitere Spiele gekauft.
Worauf wir hinaus wollen, du wolltest doch von diesem Spiel noch jetzt noch einen dicken Patch verlosen. War das so, oder?
Nein, haben wir wahrscheinlich
schon gemacht?
Quasi Nein, ich muss die Leute noch rausziehen. Ich muss auch immer noch die Leute von diesem U-Boot rausziehen, Alter. Aber bin mir dazu nichts gekommen.
Ja, mach ich noch. Sieht schon so mit Fackeln und Mistgabeln umher. Was mit dem Gewinnspiel?
Wo sind unsere Gewinne? Ja, nächste Folge versprochen. Ich nehme Vorbereitungszeit. Ich suche dann nochmal im Chat alles raus. Nee, aber auf jeden Fall, ich muss wirklich sagen, mir hat es halt Spaß gemacht. Und ich bin halt drauf interessant. Du hast halt super viele kleine Erweiterungen bei Kickstarter dabei, wie die das Spiel verändern, was für Mechaniken die mit einbringen. Und ich muss halt einfach immer noch sagen, und da könnt ihr einfach nichts sagen, ich habe selten ein Spiel gesehen mit fetterem Artwork als bei Desolated. Da könnt ihr einfach nichts gegen sagen. Das ist einfach so.
Ach, Daniel, sag bitte was. Wenn hier Artwork von Beyond Humanity Colonies tralala auf eine 10 ist, was ist das andere? Eine 1.
Das kannst du nicht vergleichen, weil Beyond Humanity Colonies sind Fotos. Beyond Humanity Colonies sind Fotos. Und das ist Artwork.
Aber Daniel hat es auch gespielt.
Daniel, egal, Schmutz, okay, erst, weiter. Erstmal, pass auf, wir haben ja mit Ben auch einen Profi hier sitzen. Jetzt passen wir auf.
Ich schaue es mir gerade an.
Jetzt stell dir mal vor, du bringst jetzt ein Kickstarter-Spiel raus, was $300 kosten soll. Oder sagen wir $250. Ja. Und da hast du eine ganze Menge Karten dabei. Und die Idee, sich mit ein paar Freunden wie an Karneval zu verkleiden und ein paar Fotos zu machen und das dann auf die Karten zu drucken, findest du das ein legitimes Gestaltungselement bei einem Spiel, was $250 kostet?
Warte, dann, oder würdest du vielleicht eher sagen, du musst mal, du sollst die Spülmaschine ausräumen.
Ich find's legitim. Ob ich dafür Geld bezahlen würde, wage ich mir jetzt mal ganz stark zu bezweifeln.
Okay. Worauf dieser kleine Stümper hier gerade hinweisen will, ist, was der Stefan auch bezeugen wird, ist ein Verlag. Es ist unser meist erwartetes Kickstarter-Game, was wir jemals gebacken haben. Beyond Humanity Colonies. Ein Elektro-Game mit geilen Karten und. Pass auf. Die haben richtig geiles Shooting gemacht und alle Karten richtig geile Bilder gemacht, richtig geile Szenen dargestellt. Und es sieht schmackofatz aus. Dieser Kunstbahnhause da unten, der einfach noch in seiner Bravo Love Story kleben geblieben ist, der ist einfach. Der versteht einfach nicht, dass es super geil aussieht.
Nee, die sehen eben teilweise aus. Ja. Dieses Spiel, wo du deine Kolonie aufbaust, genau so sehen die aus. Muss ich mir da was anziehen und Fotos machen? Verstehe ich nicht.
Nein, die Kartenartworks, der Verlag hat die Kartenartworks so dargestellt, dass das quasi alles echte Fotos sind, die quasi in tagelangen Shootings gemacht haben.
Also, ich ja als malen so lassen, würde ich mal sagen.
Aber es sieht nicht so cringe aus wie bei Crazy Frog Games oder wie die heißen.
Ja, ja, Flying Frog. Flying Frog Games. Das war schon hart. Das ist der Grund, warum ich mir diese Spiele nicht antun konnte. Das war ja das Miserabelste, was ich in meinem gesamten Leben jemals gesehen habe.
Und die sehen auch alle super cheesy aus, aber Beyond Humanity Colony sieht premium aus, oder Stefan?
Ich kann es auch nur sagen, ich habe richtig Bock drauf, aber natürlich ist es auch so ein Ding gewesen, du warst eine Viertelstunde bei mir. Ey, steig da mal ein, Alter, das brauchst du auf jeden Fall. Ja, okay, ich gehe jetzt rein. Zack.
Haben die hier irgendwie Bilder von? Vorbei.
Ich finde da nichts. Ich freue mich natürlich drauf.
Beyond, warte, ich...
Ja, ich hab's schon, aber ich sehe keine Bilder.
Ja, bei Instagram haben die immer die Shootings hochgeladen. Ja, es
könnte auf jeden Fall auch einfach nur sein, dass man...
Guck mal bei Instagram, BH Colonies zusammengeschrieben.
Dass man da einfach nur stumpf Karten über das Handy hält, so am Scannen ist und du hast dann halt die blinkenden Dinger auf dem Tisch stehen. Und es
also
kommt
Stefan,
darauf,
das war hundertprozentig eine Weihnachtsfeier.
Und wahrscheinlich ist dann so eine... Haben irgendwelche Inder das ganze Ding dann auf Deutsch übersetzt.
Warum immer heute die die Inder packen, die Chinesen schlafen auf dem Boden, nein, Alter.
Wenn du bei der Telekom anrufst, dann kommst du auch manche Indien raus, Alter. Und die sagen dir dann, was mit deinem Anschluss los ist. Man, das ist ganz normal. Das ist als outgesourced heutzutage.
Ja. Okay, ist ja also mit trifft Sicherheit, sich eine Gruppe Cosplayer und macht Fotos, würde ich sagen.
Ja, genau. Das war eine Weihnachtsfeier, Mann. Die haben eine Weihnachtsfeier gemacht. Die haben sich fotografiert, dann haben sie am Ende diese Lichterkette auf den Tisch geworfen, haben im besoffenen Zustand auch ein Foto gemacht.
Jetzt und lass mich schon mal kurz. Ich sage nicht, dass die Idee schlecht ist, aber ich finde, das gehört nicht in so ein Spiel rein. Und es sieht
doch geil aus, Junge.
Ja, mega.
Naja, ich meine, überleg mal. Kickstarter lebt ja davon, dass du irgendwas magst mit Aufmerksamkeit. So. Das mag gut, das mag schlecht sein, aber wenn du es anders magst, hast du schon mal einen Vorteil gegenüber anderen Leuten.
Es blinkt.
Und gutes Artwork, finde ich. Gutes Artwork ist schwierig, weil es hängt so ein bisschen halt immer vom Geschmack desjenigen ab, der halt die Art Direction macht. So. Und auf Kickstarter gibt es echt Artwork, das finde ich, es ist einfach so grottenschlecht. Da haben die irgendjemanden angestellt, der dir da halt irgendwie für 20 Euro die Karte was hinkritzelt. Und so schaut es halt auch aus. Am besten noch, die ganz Schlimmen machen das irgendwie mit CGI-Programmen, mit der Grafik aus den 90ern. Ja, das sind die ganz heißen Kandidaten.
Noch nie ein schlimmeres Artwork gesehen als bei After the Virus.
Cover von...
Zumindest habe ich von den Karten noch nichts gesehen. Das Cover hat mich so abgeschreckt, dass ich niemals in diese Box gucken würde.
ja, das verstehe ich. Das ist ja auch kein Artwork. Dazu kann ich kaum was sagen. Es kaufen Leute. Ich kann es nicht, also das hat jetzt nichts mit Schwerkraft zu tun. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde, das ist kein Artwork. Ich würde dafür kein Geld ausgeben. Das ist, ja. Also das sieht aus, wie wenn das der Sohn, also im Kindergarten. Also ich kann. Ja.
Also Ben, du hast dir doch gerade Desolated angeschaut. Dann kannst du mal vielleicht noch in zwei, drei Wochen
sagen. Nee, er hat BH Colonies angeschaut.
Nee, Desolated habe ich mir auch angeschaut. Ich sag mal ja.
Sieht sexy aus, kommen Sie ehrlich.
Ich finde das Kartendesign gut. Ich bin ein Freund, also jemand, der wie ich Grafik macht an der Stelle quasi. Ich finde das Kartendesign besser als das Artwork.
Aber Leute, scheiß drauf, die Podcast-Hörer können nicht mitreden, weil wir sehen das gerade hier alles quasi nicht und so. Das ist ein blödes Thema auf jeden Fall.
Ja, aber die Leute, die zugucken, sehen
es auch nicht. Aber das Kartendesign ist geil. Also das Kartendesign ist richtig cool. Da finde ich, passiert auch in der Brettspielwelt viel zu selten was. Also es ist so Standard, du machst unten dein Textfeld, Magic geklont 1:1, das ist...
Aber Stefan... Bilder
sind langweilig.
Stefan, jetzt möchte ich eins von dir hören. Und zwar haben wir vergessen, das beste Spiel der letzten Woche quasi aufzuzählen, welches wir an meinem Geburtstag entdeckt haben. Und das ist Lovers in a Dangerous Space Time. Erzähl mal was dazu, Stefan.
Daniel und ich sind zu Christoph in Geburtstagsfeier gefahren. Corona-mäßig hat er dann quasi alle ausgeladen, außer seine besten Homies. Das waren dann Daniel und ich.
Oh, mein bester Freund.
Corona da. Und dann haben wir
Lovers in a Dangerous Space Time.
Lovers in a Dangerous Space
Time. Auf der Switch.
In a Dangerous Space Time.
Und zwar,
Switch, Xbox?
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Auf der Switch haben wir es gezockt. Und zwar ist das ganz witzig. Du bist halt die Liebe und willst den ganzen Hass irgendwie aus dem Weltall rausholen und musst dazu kleine Häschen einsammeln, so kleine Tiere, die in so Käfige eingesperrt sind, um die auf dein Raumschiff zu holen, damit noch mehr Liebe spreadet. Das müsst ihr euch vorstellen, das Raumschiff ist wie so eine Kaugummikugel. Da gibt es halt verschiedene Orte drin. Du rennst mit deinem Männchen an verschiedene Stationen, um irgendwas zu machen. Kanone oben, rechts, links, einer schildet, dreht das Schild immer so um die Kugel, einer steuert das mit so einem Antrieb und dann fliegst halt da rum und da kommen 1000 Dinger, die dich irgendwie angreifen, du musst das Ding wegflexen, du kriegst immer Geschenke, kannst dann verschiedene Dinger upgraden. Auf der Seite vom Seldschuk, der war standardmäßig ein doppelter Morgenstern, der da alles quasi so zerschmetterte und so. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und ganz zuletzt, da bist du ja abgehauen, haben wir Overcooked 2 uns noch geholt.
Ich musste abhauen, weil ich konnte euch nicht mehr zusehen. Ihr habt mich so aggressiv gemacht, wie noobig ihr gespielt habt. Ihr habt nicht mal auf die Kette gekriegt, Sushi zu rollen.
Chris, ich sag dir, wie es ist. Du hast mich am Anfang geflamed, hast gesagt, Seldschuk fliegt raus. Ich war der Einzige, der das Ding gecarried hat,
Alter. Ja, ist auch so, Alter.
Stefan stand die ganze Zeit nur rum, wusste gar nicht, wohin er laufen soll in diesem Spiel.
Hat die ganze Zeit Gurken geworfen.
Wenn ihr...
Ich hab das noch nicht gespielt, Digga. Vorher.
Ja, hau raus, Ben.
Holt euch für die Switch Towerfall Ascension, wenn ihr zu viert spielt. Oder auch zu dritt.
Okay, hört sich geil an.
Das ist so absolut mega geil. Das ist das einzige Spiel, quasi. Sagt euch diese Ouya-Konsole was, die vor Jahren
gesagt hat, ich mach was Neues. Das sollte so für den Fernseher so eine Konsole werden. Einfach, ne?
Richtig. Und die hatten dieses eine Game. Und das war so geil, dass sie das halt auch für andere Sachen umgesetzt haben. Und das ist absolut fantastisch. Du läufst mit Leuten durch die Gegend und schießt die Pfeilen ab, ja? Aber es ist absolut Hardcore. Es ist quasi so Dark Souls Hardcore, ein Schuss tot. Ja? Und du hektisierst zu viert durch einfach eine super kleine Map und versuchst dich abzuknallen. Und du kannst...
Ah, da würde ich dir noch ein Spiel ans Herz legen. Guck mal, The Duck Game. The
Duck Game.
The Duck Game. Das ist genau das gleiche Prinzip. Aber The Duck Game, Leute, das ist richtig geil. Das könnte auch auf Kickstarter sein. So ein Spiel ist das. Allein der Trailer, Alter.
Aber du meinst nicht das Untitled Goose Game, oder? Ah, nee, Duck Game.
Nein, nein, The Duck Game. Das Ding
hat 10 auf 10 auf Steam. Das ist schon mal eine Ansage.
Das ist ein richtig feines Spiel. Ein richtig feines Spiel. Und vor allem, das ist auch immer One-Shot und du sammelst eben die Waffen auf der Map auf.
Und das ist im Grunde so, du kannst auch durch die Gegner durchdashen, wenn die dann ihre Pfeile schießen und kannst ihnen die Pfeile klauen. Es hat beschränkt, jeder hat irgendwie ein oder zwei Pfeile und so. Und es ist so, ohne Scheiß, wir spielen das momentan jeden Freitag. Wir gucken immer einen Film an und spielen dann noch bis tief in die Nacht gefühlt
Ein Conny Ducks Film.
Das ist so geil.
aber ich hoffentlich ein Conny Ducks Film. Das sind die besten.
Nee, aber ich muss eigentlich nicht mit dem
Ducks Game. Abgesehen von unserem Boardgame Hobby muss ich einfach mal sagen, ich bin ja schon immer Konsolenspieler gewesen und ich freue mich auch in 2 Wochen auf die PlayStation 5 und den ganzen Kram. Aber ich finde, diese Switch, damit hat Nintendo wirklich eine Bombe gedroppt. Das ist so eine fette Konsole. Natürlich, wenn man zu viert spielt und einfach nur die kleinen Joy-Cons nimmt, es ist natürlich nicht die perfekte Lösung. Aber Leute, es reicht vollständig, Alter. Wenn du mal zockst Mario Kart, du hast da 1000 kleine Indie-Games drauf, die alle zu viert super funktionieren. Es ist so eine geile Konsole, wenn man am Boardgame-Abend auch mal vielleicht auf die Couch Bock hat, sich zu setzen oder so, oder gerade keinen Bock hat auf Regeln lernen oder Regeln erklären. Boah, die Switch ist wirklich, kann ich wirklich jedem empfehlen, jedem.
Ja, es hat wirklich richtig Laune gemacht und wir haben dann ja auch am Donnerstag, nachdem wir ja den ganzen Tag da gestreamt haben, haben wir ja nachher auch gar nichts mehr brettspielmäßig gezockt, sondern uns dann einfach nur noch auf die Couch gepflanzt und dann Switch gezockt und das war einfach perfekt. Das macht richtig Laune, das Game. Was mir aber auch richtig gut gefallen hat, was wir ja auch bei dir auf dem Geburtstag noch gezockt haben, war hier mit der 3D- Brille auf der Playsee, das
Astrobot. Daniel und Stefan haben.
Ich fand das mega geil, wirklich. Ich fand's richtig cool.
Ja. Stefan war auch ziemlich abgefläzt, wo er da mit dem Ding, also die ganze Zeit,
Stefan, Also ich habe letzte, was ich gesehen hatte, war Samsung Gear VR oder was auf meinem S6 damals, Alter. Keine Ahnung, was sich denn derzeit alles getan hat. So, es war schon heftig, hat schon Bock gemacht, also war schon beeindruckend.
Ja. Und die Papi,
das war zum Beispiel ein gutes Beispiel jetzt. Und dann gab es ja noch dieses andere beschissene Game, was ich da gefunden, wo ich da rum in so einem Auto rumgeheizt bin. Das war so.
Ach, Wipeout,
so richtig VR gemacht. Also da gibt es schon Meilen, die dazwischen liegen, ne? Zwischen einigen Titeln so.
Ja, die PlayStation VR ist schon kein gutes VR, aber Astrobot ist geil.
Du hast das Blade-Dingsbums, wo du hier mit deinen Lichtschwertern diese Blöcke.
Habe ich, glaube ich, runtergeladen, aber ich, als ich den Jungs was demonstrieren wollte, wir wollten erst dieses Super Hot VR oder so spielen, aber einer von diesen Joy-Dingern, da hatte keine Batterie, deswegen haben wir irgendwas gespielt, wo du einen normalen Controller brauchst.
Okay.
Ja, Leute, wir sind so
ausgegangen. Ah, genau, mal, ist es. Das wollte ich. Das
sollen
ich.
Wir jetzt mal zur Messe zurückkommen?
Ja, mach mal.
Soll ich mal mein Feedback geben, danke, was danke. Messe... Soll ich mal anfangen? Was ich,
ja, red du mal über die Messe, hau mal raus.
Ich fand die Messe für uns ziemlich gut, weil es uns die Möglichkeit gegeben hat, Sachen zu machen, die wir sonst nicht machen können. Ich sag mal, wir haben echt Probleme, unsere Spiele spielen zu lassen, weil wir nicht das Geld haben, einfach irgendwie Spielepakete zu machen. Pegasus hatte die Pegasus-Spieletage oder Clubtage, wo die hier quasi paketweise das Zeug rausschicken, damit du die in den Clubs spielen kannst. Und es geht halt nichts über Spiele spielen. Ja? Das ist ja der Grund, warum das auf einer quasi Convention, auf einer Messe so gut ist, weil du kannst die Leute deine Spiele spielen lassen und da geht halt nichts drüber. So. Und das fehlt uns halt. Das heißt, wir müssten eigentlich die ganze Zeit auf irgendwelchen Conventions unterwegs sein und unsere Spiele spielen lassen. So könnten wir unsere kleinen Spiele halt irgendwie ranbringen. So. Aber da hat der Matthias momentan überhaupt keine Zeit mehr, habe ich keine Zeit mehr. Also ich bin ja eigentlich auch Redaktion und nicht irgendwie Marketing und fahre da mit meinem Bauchladen durch ganz Deutschland durch. So, ja. Und die Messe war geil. Ich kann meine Spiele programmieren lassen auf Tabletopia. Ja, ist nicht optimal, aber ich habe quasi unendliche Demotische. Und ich kann, die sind jetzt online, ihr könnt euch die Regeln downloaden und jeder kann es spielen. Sogar sowas Verrücktes wie Siderische Konfluenz kann jetzt jeder anzocken, der Bock hat, ich mache mir abends eine Gruppe auf und sage, ich will das mal ausprobieren, bevor ich die 90 Euro in die Hand nehme und die auf den Tresen knall. So. Und das fand ich geil, weil es uns gezwungen hat, A, das mal zu machen und B, die Möglichkeit uns halt gegeben hat, genau das auch umzusetzen. Und die Leute halt auch Bock drauf hatten, weil es keine physischen Messen gibt. Und ich finde, das hat halt viele dazu gebracht, mit zu sagen, hey, besser geht's für uns eigentlich nicht. Und das hat...
Ja. Fand ich gut. Ich finde, du als Redakteur hast dann auch mal so ein bisschen Zeit gehabt, auch ein bisschen deine Spiele auch ein bisschen schmackhaft zu reden. Ich finde, bei euch ist ja auch so, Frosted Games ist ja jetzt nicht der größte Verlag, aber ist eben, die ziehen sich eben so kleine Schätze an Land, die sie dann sozusagen mit Liebe aufarbeiten und dann raushauen wollen. Wenn es jetzt nicht ein Schatz ist wie Aeon's End, der, sag ich mal, sehr, sehr bekannt ist, ist es schwer, die kleinen Nischenspiele vielleicht auch dem Normalo oder dem normalen Brettspiel, ich sage jetzt Normalo, wir sind, sage ich mal, die Normalos, wir zocken ja alles, was so kommt, den Leuten einfach schmackhaft zu machen. Und jetzt mit Siderische Konferenz zum Beispiel, ja, das Spiel ist rausgekommen und alle haben gesagt, ja, ich kann mir jetzt nicht so krass viel darunter vorstellen. Ich gucke mir den Tablespace an und denke mir, oh Gott, Alter, das tue ich mir nicht an. Ja, und dann hockst du eben bei uns im Stream und kannst erstmal den Leuten sagen, wie du auf dieses Spiel gekommen bist, was dich überhaupt dazu getrieben hat und wie du es auch Matthias auf den Tisch geschmissen hast, dass du gesagt, das musst du dir anschauen. Allein schon diese Backstory, dass dann auch zwei kritische Köpfe das Ding abgesegnet haben zusammen und danach rausgebracht haben, ist ja schon mal ein Plus für das Spiel.
Ja.
Und das fand ich eben cool an der Messe, dass du eben auch diese Crowd hattest, den du das auch vorstellen konntest.
Alter, Stefan, den ultrakritischen bei Frostpunk, Alter, dann doch mit ein bisschen Gerede doch irgendwie schon heiß auf sowas zu machen. Ne, so, dann sieht man mal, wie wichtig so eine Social-Media-Arbeit überhaupt auch erstmal ist für so Spiele. Und
ja,
so,
aber das killt, also tatsächlich ist das was das Jahr ziemlich hart für mich gemacht hat, weil ich halt echt viel Social-Media-mäßig unterwegs bin. Ich bin in jedem Forum unterwegs. Ich schreibe ständig irgendwelche Tweets und bin auf Facebook, beantworte irgendwo irgendwelche Fragen und das killt echt unfassbar viel meiner Zeit, die eigentlich viel besser angelegt wäre, indem ich diese fucking Spiele betreue, die ich betreuen muss, damit sie halt auch tatsächlich rauskommen.
Du musst mal die ganzen Leute im Anons-Forum, die versuchen dich immer zu trollen, die fressen die meiste Zeit, Digga. Da kannst du dir 2-3 Stündchen kannst du dich in die Sauna begeben pro Tag, wenn du die einfach mal ins Leere laufen lässt.
Aber es ist dieses Jahr so hardcore, meine Frau beschwert sich, dass sie mich quasi nicht mehr sieht, weil ich halt ständig irgendwie irgendwo was arbeiten muss. Und das ist halt auch auf Dauer extrem ungesund. Und das liegt halt einfach daran, dass ich halt, also die Spiele verkaufen sie ja nicht von Leinen. Und unser Problem ist, wir können sie halt nicht zeigen. Ja? Und es tut mir echt super, also es fällt mir sehr schwer, unsere Mission zu sagen. Wie gesagt, Cry Havoc, ist Portal Games Deutschland offenbar nicht gelungen, zu sagen, dass das Spiel ganz anders ist wie das Englische, weil ich alles verbessert habe. So. Das ist ja auch nicht normal, dass Leute so arbeiten. Und das kann ich nicht kommunizieren. Das kann einer sehen, wenn er es dann einmal gespielt hat. Wenn ich einen habe, der mal Dawn of the Dead bei uns gekauft hat, es gespielt hat und gesagt hat, ach krass, ja, dann kauft ihr vielleicht auch das nächste Spiel, aber ich erwische keine neuen.
Wie tiefgehend sind denn dann deine Veränderungen, die du dann da machst?
Also
deine Verbesserungen?
Massiv, hätte ich gesagt. Also massiv. Nein, ja, nee, es ist so, also ich zerreiß ja oftmals das ganze Spiel und baue es neu auf. Bei Aeon's End habe ich halt alles neu gemacht. Wir haben Die Regel existiert so nicht, die habe ich komplett neu aufgebaut.
Ja, okay, aber also wenn ich jetzt das Englische gespielt hätte, Daniel und ich, wir haben es ja schon dick georgelt, und dann hole ich mir das Deutsche und dann finde ich mich da nicht mehr zurecht, dann, oder doch?
Es kommt, also das Spiel ist schon gleich. Das Problem ist, wenn du gewisse Formulierungen oder wenn du gewisse Abläufe drin hast, dann kann es durchaus sein, dass das Umsteigen schwieriger ist. Das war auch, was ich jetzt gesehen habe. Und steht, ist die deutsche Regel von... Ja, die ist von mir. Kann es dann sein, weil ich halt oftmals Sachen, vielleicht sogar Handling-Sachen neu mache. Bei Nemo's World zum Beispiel, gesagt, ist in ganzen Phasen einfach anders. Also, das Ergebnis ist dasselbe, aber wie du drauf kommst, ist ein anderes. Ja? Wenn du dich dran hältst, wenn du das Englische nicht kennst, hast du einen viel einfacheren Einstieg. Und vielleicht keine Sonderregeln, muss ich sagen, weil ich Sachen auseinandernehme. Aber wenn du versuchst umzusteigen, ist es wahrscheinlich ein bisschen, kann sein, dass es ein bisschen schwieriger ist. Bei Aeon's End ist es jetzt nicht so, weil das Grundgerüst recht einfach ist, ja. Aber dennoch habe ich halt Karten zum Beispiel anders aufgebaut. Also die Kartentexte funktionieren anders, weil ich mir was anderes gespart habe oder irgendwie. Es ist schwer zu sagen, wenn man es nicht sieht, zu vermitteln, was das bedeutet, wenn man Handling anders macht. Ja, also wenn eine Karte einfach einen anderen Text hat, der vielleicht einfacher ist, weil die Grundregel schon so aufgebaut ist, dass ich die Ausnahme auf der Karte nicht brauche. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber das ist so Teil der Arbeit, die ich versuche zu machen.
Und da beschweren sich dann aber einige dann auch drüber. Halt. So.
Klar. Also, weil sie halt sagen, das ist ja nicht einfach nur, Leute wollen am besten die 1:1, also sie sind es halt auch gewohnt, die 1:1 Stumpfübersetzung, ja. Es ist,
also das ist normalerweise gang und gäbe, ja, dass es normalerweise einfach Wort für Wort einfach so stumpf übersetzt wird, ohne...
Ist ja noch, weil die meiste Übersetzung ist halt auch von Amateuren, so, und die übersetzen teilweise so stumpf, dass sie die englische Grammatik ins Deutsche übertragen.
Ist das tatsächlich so? Also ich habe das auch schon mal gelesen, dass manche Leute geschrieben haben, so, ja, da war ich an der Übersetzung beteiligt und da denke ich mir, hä, keine Ahnung, also bist doch gar kein Übersetzer oder Texter oder Setzer oder was wie das irgendwie heißt, so.
Also meiner Meinung nach, also... In allen drei Verlagen, die ich bisher gab, würde ich sagen, 99% der Übersetzer haben von Übersetzungen faktisch keine, also es sind einfach Leute, einfach Fans, die das halt für am besten noch für lau machen. Ja, weil sie sagen, ich bin nur ein
Spieler. Aber ich kenne es ja auch mal aus meinem Freundeskreis sogar, dass ich gewisse Leute kenne, die dann für Verlag XY was übersetzen und dann kriegen sie hinterher das Spiel kostenlos.
Ja.
Und haben dann die komplett deutsche Version davon
nie gemacht. Das ist total fein. Mit solchen Leuten arbeiten wir auch. Aber das darf nicht das Endergebnis sein. Das kann der Anfang sein. Aber es ist halt oftmals einfach so, übersetzen heißt für mich einfach nur durchprügeln und fertig. Und da mache ich mich halt auch unbeliebt bei anderen Verlagen, wenn ich sage, das kann es nicht sein. Also das kann doch nicht das Endergebnis sein. Also da muss ich mich doch hinsetzen und muss das bearbeiten. Und wenn ich die Chance habe, die größte Ausrede, die du hörst, ist, das dürften wir ja nicht verändern. Ja? Oder das ist doch im Original so. Und das heißt einfach nur, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu ändern. Weil niemand wird, also wenn ich einen Text, wenn ich eine Anleitung habe, ja, dann ist die ja immer meine Aufgabe. Warum soll ich ihn nicht verändern können? Ich habe noch nie jemand gesehen, noch nie, in 8 Jahren bin ich jetzt Redakteur, der gesagt hat, es juckt mich, was du in der Anleitung tust. Weil das wird vollständig von mir bearbeitet, ist doch scheiße. Ich kann alles machen, ich kann alles verbessern. Ich muss es aber A, können und B, wollen. Und ich mache mich, wie gesagt, bei vielen Verlagen sehr unbeliebt, wenn ich mich frage. Aber das habe ich bei Spielama schon gesagt. Da habe ich angefangen. Es pisst mich an, wenn ich halt so grottig, wenn ich sage, ich würde es lieber auf Deutsch kaufen, lieber auf Englisch kaufen und nicht auf Deutsch. Und ich habe gesagt, ich schwöre, wenn ich das mache, will ich den Leuten einen Grund geben, es auf Deutsch zu kaufen und nicht im englischen Spiel nachlesen zu müssen, weil es da besser ist.
Also den Ansatz finde ich auf jeden Fall perfekt. Ich habe am Anfang eigentlich gesagt, nee, Ernst End auf Deutsch brauche ich nicht. Also ich habe mein Englisches und damit ist gut. Ich würde es aber auf jeden Fall super gerne jetzt auch mal spielen, um auch einfach den Vergleich zu haben. Und meine Frage an dich wäre direkt, wann erscheint Too Many Bones bei Frosted Games?
Wir hatten es ja vorhin schon mal drüber. Wir haben mehrfach angefragt. Der Matthias war angetan, ich war angetan. Und sie haben kein Interesse, dass das quasi von einem Verlag auf Deutsch kommt. Sie wollen selber lieber ein Looker-Kit machen. Das heißt halt irgendwie, was man drucken kann, halt irgendwie auf Deutsch machen oder irgendwelche Sheets beilegen oder so. Aber nicht von einem Verlag, weil sie nicht daran glauben, dass man dass man auf Deutsch da signifikant mehr verkaufen könnte, dass es nicht von ihrem Direktabsatz sozusagen Geld abzwackt.
Ja. Schade.
Ja, aber gut, es wird ja trotzdem auf Deutsch kommen.
Im Chat. Ich
habe auch schon gelesen, dass sie es halt eben dann einfach selber
genau. machen. Ja, genau, sie machen halt selber. Sie machen es einfach
selber. Sie machen es halt selber, ja.
Also selber machen heißt halt, es kommt jemand, der übersetzt es. Ja, da wird nichts geändert, da wird nichts gemacht. Ich bin
Timo auch da Übersetzung mit und alles drum.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der hat die Übersetzung gemacht, ja. Ja, aber ich glaube, dann kommt auch einfach, dann kannst du dann ein Local Kit kaufen mit allen, wie Ben schon sagte, allen Textsachen auf Deutsch halt. Dann kriegst du die Karten und die Charaktersheets quasi dann wahrscheinlich für 35 Euro.
Ja.
Und dann hast du da quasi von allen Übersetzungen, von allen Erweiterungen, denke ich mal, alles.
Ja, aber genau mit dem Ansatz, was der Ben halt gerade meinte, wo gibt es Punkte, wo man etwas besser machen kann, anders machen kann, besser machen kann. Das fände ich mal super spannend, anstatt einfach nur zu sagen, okay, hier hast du dann halt eine 1:1 deutsche Übersetzung. Finde ich auch okay, weil ich muss ehrlich sagen, bei Too Many Bones habe ich persönlich Schwierigkeiten mit dem Englischen, mit dem Vokabular, mit den Formulierungen. Tue ich mich oft schwer und ich bin froh, dass sich da jemand privat schon mal die Mühe gemacht hat, das mal ein bisschen zu übersetzen. Das hilft auf jeden Fall, aber das unter dem Aspekt, was du gerade eben gesagt hast, fände ich spannend.
Ja, es wird halt nichts geändert. Und als ich Too Many Bones gespielt habe, habe ich halt das Gefühl gehabt, da geht so viel mehr. Ja, also da ja, könnte, da, also der Kumpel, der das hat, der ist all in, der besitzt alles von diesem Spiel für unfassbar viel Geld. Und er hat dann mal gesagt, oh, der Einstieg ist scheiße und ich muss mir immer gucken, dass ich das irgendwie verstehe. Und ich habe dann x Videos gucken können. Und ich denke mir, ja, Ja, vermutlich. Und dann muss er irgendwie googeln und irgendwelche FAQs lesen, bis er diese Abilities von den Gearlocks verstanden hat und so. Und ich denke mir, das kann man doch eigentlich, das könnte man eigentlich alles besser machen. Das
müsste im Spiel schon drin sein, dass man nicht noch FAQs gucken muss. Das muss alles eigentlich einfach erklärt sein. Und sagt ja diese Übersichtskarten, Daniel, ne, von diesen Gearlocks, die sind eine Krankheit, ne? Wenn du die einem in die Hand drückst, du hast direkt instant keinen Bock mehr auf das Game, dann drehst du die Karte um, auf der anderen Seite ist doppelt so viel Text, weil da gar keine Bilder drauf sind, so nach dem Motto.
Schriftart gelöst und Ding, wo ich mir denke, niemand kann doch ernsthaft sagen, dass das gut ist.
Nein, kann man noch nicht.
Das Spiel mag geil sein, wenn ich mich reinarbeite, aber das ist doch nicht, und das ist genau das, was ich halt das Gefühl habe, was ich jetzt sehe mit dem Feedback von Aeon's End. Ja, es gibt die Hater, die sagen, ich hasse diese Fragen. Ich weiß, die Fragen sind eine radikale neue Möglichkeit, die ich jetzt erarbeitet habe über die letzten Spiele, keine Fragen. Ja, so, das ist neu, dass das aneckt. Wenn es nicht aneckt, hätte ich was falsch gemacht. Weil wenn ich was ändere, wenn ich was anders mache, dann wird es Leute geben, die sagen, früher war alles besser, will ich so haben.
Aber keine wie ist Frage, es denn aufgefallen? Ja? Ist das so, du hast es einfach so für dich gemacht oder ist das angekündigt, dass du da was gemacht hast? Oder hast du es einfach rausgeschrubbt und dann kam auf einmal im Anonsforum der erste Höhlentroll und sagte dann so, was ist das denn? Im Englischen, da kenne ich das. Jetzt bin ich aber verwirrt. Jetzt bin ich ja ganz
raus. Ja, tatsächlich. Also das war, ich habe es ja auf Twitter, ich poste ja viel auf Twitter und so oder Facebook und poste die Sachen und habe halt genau das und wie scheiße das ist und überhaupt und sowieso. Und ich denke mal so, ja, das magst du denken. Der Witz ist, die meisten Leute, die ich jetzt so gehört habe, haben halt so gesagt, also am Anfang gesagt, das versteht man nicht und das ist ja total unverständlich und komisch und keine Ahnung. Haben dann aber das Spiel gespielt und haben gesagt, hatten gar keine Fragen. Also die meisten Leute, die sich darüber beschweren, und das ist das Lustige, die versuchen mir jetzt quasi zu erzählen, warum das Blödsinn wäre, erklären mir haargenau, wie der Effekt funktioniert, um mir dann zu sagen, dass man ihn nicht versteht. Ja? Ist eigentlich komplett abstrus. Haben ihn also vollständig verstanden, habe also alles richtig gemacht, um mir dann zu erzählen, dass sie ihn nicht verstehen.
Ja,
sogar bis ins Detail, weil er eben funktioniert. Aber da verschwendest
du auch deine Zeit mit der Diskutiererei. Die musst du dann einfach lieber in deine Familie halt eben rein investieren.
Ja, das ist in der Tat so. Mich kotzt es halt an und du weißt, ich bin da leicht zu triggern. Ja,
wir haben uns ja auch schon geärgert in der Vergangenheit.
Aber Ben, das ist jetzt schon klar, jetzt ist eh verbrannte Erde. Wenn die Trolle aus dem Anonsforum wissen, dass du bei Meeple-Porn warst, dann bist du jetzt aber auf ihrer dunkelschwarzen Liste, nicht mehr nur auf der schwarzen.
Gucken, ob seine Zugangsdaten nicht schon verändert worden sind.
Ja. Ben, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du relativ viel Zeit dafür aufwendest, dass du jetzt die ganze Social-Media-Arbeit machst und so weiter. Und ich finde es auch jetzt gerade schade, dass wir bis jetzt noch nicht an den Chat gesprochen haben, einzelnen Chat, deswegen würde ich jetzt einmal kurz einzelnen Chat sagen, der sich Siderische Konfluenz nach unserem Livestream auf der Spiel gegönnt hat, wo der Ben das uns alle schmackhaft geredet hat. Also wer hat sich Siderische Konfluenz nach der Spiel sozusagen gegönnt? Einzelnen Chat erstmal. Und dann würde ich gleich weitermachen.
Kommt, ist richtig sad, Alter.
Und dann, dann würde ich auch sagen, Ben, dann hast du das richtig scheiße gebaut. Aber mal ganz ehrlich, ihr habt ja dann wirklich keinen wirklichen Pressesprecher. Sehe ich das dann richtig? Also das heißt, du und Matthias, ihr teilt euch das ein bisschen. Der eine rennt in die eine Richtung, der andere rennt in die andere Richtung. Ihr versucht alles abzudecken. Ja. Da sind ja eigentlich vier Jungs hier, die könnten die Social-Media-Arbeit aber ganz schön weit nach vorne bringen.
Ja, auf gar keinen Fall, Alter. Das wird richtig kontraproduktiv für den Verlag.
Also,
wenn
die mal frosted durch die Gegend laufen würden, wir setzen uns dann alle so kleine Dinger auf, so kleine Kirschen.
Ich stelle jetzt selbst für den Verlag. Frage stellen, dass er hat ja schon fast wissenschaftlichen Anspruch, ich raff sie gar nicht selber. Wie schützt du dich denn in der Praxis davor, dass die Veränderung zu subjektiv auf dein eigenes Empfinden zugeschnitten ist? Dorian, mach den mal zwei Wochen leise, bitte.
Nein. Alles, was man macht, alles Gute, würde ich sagen, macht man, weil man der Meinung ist, dass das besser ist. Natürlich arbeitet man. Also ich sitze nicht im Raum da und ich hinterfrage mich ja sehr viel und deswegen hole ich auch viel Feedback ein und so. Deswegen sage ich ja, ich möchte mich weiterentwickeln und bemühe mich, immer meine Sachen anzuschauen und Feedback einzuholen, danach zu gucken, hat was funktioniert, was nicht funktioniert. natürlich beruht es alles auf meinem Prinzip, aber ich sag mal, jeder Regisseur, jeder Filmemacher, jeder Drehbuchschreiber schreibt, also macht seine Sachen so, wie er sie nach seinem Empfinden am besten findet. Ja? Und je mehr man die Handschrift, finde ich, eines sag mal, Künstlers oder jemand, der irgendwie was Kreatives schafft, sieht, desto besser ist es eigentlich und eben nicht weichgespült, sondern du weißt ganz genau. Und dann kannst du halt sagen, das ist es oder das ist es nicht. Ja, aber natürlich würde ich jetzt nicht irgendwie was durchsetzen, wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann muss ich zurückrudern, dann kann ich so sagen, hey, ich finde es besser, aber wenn ich merke, die Leute verstehen das nicht, die Anleitungen sind schlechter, deswegen, es kommen mehr Fragen auf, dann muss ich was wieder ändern. Das hatte ich jetzt auch mit der Struktur. Manchmal probiere ich was aus, manchmal schaue ich, ob man irgendwie vorher was erklären muss mit Karten oder wie Plättchen funktionieren oder so, und dann mache ich es halt anders wieder. Also, aber du kommst nicht umhin, es ist genau so, dass das, was ich machen möchte,
ich schmeiß jetzt mal eine These in den Raum. Ich bin ja ein Mensch, der eigentlich zu 99% deutsche Spiele kauft. Ich ruder jetzt ganz, ganz weit zurück. Ich weiß nicht, ob das vor dem Podcast war oder im Podcast noch. Wir haben kurz drüber gelabert, dass Ben... Nee, das war vor dem Podcast noch und jetzt nochmal. Ben, ihr habt ja gefragt bei Too Many Bones. Und die haben zu euch gesagt, nee, wir machen genug Umsatz alleine. Du hast vorhin auch mal ganz kurz eine Zahl gedroppt. Du hast gesagt, wie viel verkaufen die nach Deutschland?
Also ich habe euch gesagt, damals 50 Stück waren es oder so. Ja.
Okay, das heißt, 50 Leute aus Deutschland haben sich ein englisches Spiel gekauft, in dem Fall. Und die haben richtig gut Asche gemacht, in dem Fall. Keine Ahnung, 150, 200 Euro, was auch immer. Die Deutschen tun sich ja immer wieder damit krönen, dass sie sagen, ich kaufe mir auch englische Spiele. Aber dadurch ist doch eigentlich der Fall, dass sie den Verlagen oder den lokalisierenden Verlagen sozusagen, jetzt wie Frosted Games, in den Rücken fallen. Weil wenn sie nicht dauernd englische Spiele kaufen würden, dann würden die vielleicht sagen, fuck, der deutsche Markt bricht uns voll ein, wir kommen gar nicht da rein, wir brauchen die richtigen Verlage dazu, um in diesen Markt reinzukommen. Und dann würden die von alleine auf euch zukommen und sagen, passt mal auf, wir haben gesehen, dass ihr mit E&N gut dasteht, ihr macht jetzt siderische Konfluenz, der Nächste macht dies und das. Das heißt, eigentlich der deutsche Brettspielkäufer, dadurch, dass er dauernd Englisch kauft, fällt er den deutschen Verlagen oder den lokalisierenden Verlagen in den Rücken. Das ist meine These.
Ja, das ist natürlich ist das so. Also alles, was auf Englisch gekauft wird, wir glauben nur tatsächlich, dass es recht vergleichsweise wenig ist. Also ich kann mir nicht, also ich finde, das sieht man an Aeon's End. Das gab es jetzt ewig lang schon, ja. Die Leute haben bei zig Kickstarter mitgemacht, dennoch haben wir jetzt noch richtig viele Aeon's End verkaufen können. So. Das heißt, der Deutsche, der da Bock drauf hat, der wird nur Deutsch kaufen. Weil es dann doch am Ende in der Recht...
Er verkauft sein Englisches.
Oder er kann es sein, dass er sich auch sein Englisches verkauft? auch möglich. Aber im Grunde genommen ist es jetzt nicht so brutal, glaube ich. Aber natürlich, klar, es gibt viele, gerade Extrem-Nischenspiele, wo ich sage, lohnt es denn an der Stelle noch? Aber schönes Beispiel, Gloomhaven wäre so ein Spiel gewesen, wo jeder Verlag an einem Punkt war, der gesagt hat, können wir da jetzt noch irgendwie 50 Spiele von verkaufen? Ja. Und dann hat er vorher lang gesagt, ich probiere es halt mal und mache mal eine Nachfrage. Und dann wollten das halt nochmal 5.000 haben. Jo, ne? Also, das ganz ehrlich, das größte Problem der Brettspielbranche ist fehlende Daten. Ja, alles, was wir hier tun, ist im Gegensatz zur Computerspielbranche einfach nur, Leute stehen da und machen Guesswork. Und im ganz schlimmen Falle sind es Leute, die 10 Jahre hinterher sind, wenn du mich fragst. Also, die beurteilen, wie der Markt war 2000 so, also ist er 2020 auch noch so. Weil man sagt, in meiner Erfahrung. Ja, aber das ändert sich halt. Und deswegen merkt man schon, dass halt gewisse Brettspielverlage dann aufkommen können und es anders machen, weil sie gefühlt aktueller dabei sind. Ja, also und weil sie sehen, nee, das, was vor 10 Jahren galt, gilt jetzt nicht mehr.
Ich finde aber zum Beispiel der Udo Grebe
Game Designs,
finde ich richtig? Game Designs, genau, UGG. macht es ja mit den GMT-Games ganz klassisch. Die machen ja diese P500 oder P400 oder P200, was auch immer. Heißt ja einfach nur, der sich jetzt nicht damit auskennt, es müssen 500 Bestellungen bei einer P500 eingegangen sein, damit das Spiel in Print geht. Dann machen sie wahrscheinlich nicht 500 Stück, dann machen sie vielleicht, keine Ahnung, 700 Stück oder sowas und ballern nochmal 200 Stück in den freien Markt raus an die Händler und dann können die nochmal ein bisschen damit nochmal Geld machen. Aber die 500 Stück sind safe verkauft. Das heißt, es ist sogar eigentlich safer wie bei einem Kickstarter, weil es sind nicht einfach Bäcker drin, die mit einem Euro drin sind und danach wieder das liegen lassen, sondern es sind eben wirklich 500 Bestellungen. Warum machen das nicht mehr Verlage? Diese Version, dass man einfach sagt, pass mal auf, ich nehme ein Spiel und mach das so wie Feuerland, weil Feuerland hat es ja ähnlich gemacht. Die haben ja gesagt, wir geben vorab erstmal ein Interesse-Mail raus.
Habt ihr es nicht auch mit Clash of Cultures?
Ja, mit Clash of Cultures haben wir das tatsächlich ganz genauso gemacht, weil es sonst gar nicht möglich gewesen wäre.
Ah, okay.
Es ist eine ganz einfache Sache. Die meisten Verlage wollen fixe Zusagen, sonst sagen sie, sie geben es an jemand anders. Mit WizKids hatten wir aber, haben wir eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung. Ich kenne ihn noch von früher. Das ist einfach sehr angenehm gewesen. Und dann haben wir gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Aber er hat uns auch gesagt, ich kann euch maximal irgendwie 6 Wochen geben. Und wenn ihr uns dann keine Zusage geben könnt, dann muss ich es an den Nächsten geben können. Ja? Und so ist es halt noch viel schlimmer normalerweise. Es gibt ganz wenig Verlage, die sagen, ich gebe euch so ein Fenster von, ihr dürft es ankündigen, aber es muss dann halt, ne? Also das funktioniert rechtlich oftmals nicht. Das ist eher das Problem, warum das wenige machen.
Okay. Ich habe noch eine Antithese zu deiner These, Seljuk. Pass auf, du sagst, deutsche Käufer fallen den deutschen Verlagen theoretisch gesehen in den Rücken, weil dadurch, dass die Anfrage der englischen Titel schon so hoch gegeben ist, sehen die nicht noch den Grund, warum wir den deutschen Markt bedienen sollten. So. Ich sage aber, wenn diese deutschen Käufer nicht mit in diesen Markt reinspringen würden, und jetzt sagen wir mal beispielsweise 30% der Abkäufe irgendwie generieren würden, dann würde der Verlag sich vielleicht denken, wir verkaufen so wenig von diesen Spielen, gerade in Amerika, warum sollten wir den deutschen Markt damit bedienen, wenn die Anfrage hier schon so gering ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, und also du würdest vor allen Dingen hier dadurch, dass die Deutschen englische Spiele hier kaufen, darüber berichten bei Facebook, in Foren oder sonst irgendwas, werden die Spiele ja überhaupt erst bekannt. Es gibt das Potenzial an Leuten, die sagen, boah, ich will dieses Spiel unbedingt haben, aber ich kaufe es halt nicht, weil es auf Englisch ist. Aber sobald dann halt ein Verlag um die Ecke kommt und sagt, so, wir bringen das jetzt auf Deutsch raus, hast du automatisch einen Pool von Leuten, die sagen, geil, jetzt schlage ich zu.
Was ist denn
ohne die Leute?
Wenn WizKids, diese Beziehung, tralala und so, berechtigte Frage aus dem Chat, wie sieht's denn aus? Sieh das vom Serais Exodus.
Steht doch.
Kommt auf Deutsch bei euch auch, oder was?
Ist doch. Ja.
Bei uns?
Nee, auf Pegasus wirklich. Kommt das doch.
Bei Pegasus kommt das?
Oder? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gehört, dass sie das...
Ich habe doch letztes Mal noch irgendwo Vorbestellungen gesehen von dem Spiel auf Deutsch, dass es doch safe kommt. Hat das nicht Asmodee irgendwie angekündigt? Ich bin doch jetzt nicht dumm. Ich habe doch... In unserer besten Vorbereitung habe ich doch noch...
ganz ehrlich, Leute, ihr zwei, ganz kurz zu eurer Antithese. Ich muss sagen, der deutsche Markt ist viel zu relevant dafür, dass man den einfach so ausgrenzen würde aus irgendeinem Spiel. Wir haben die größte Spielmesse der Welt. Die würden niemals sagen, ja, anscheinend ist in Deutschland kein Interesse da. Die würden hundertprozentig losjumpen und zu einem Verlag gehen und sagen, Leute, guckt mal, ob ihr das Ding auf den Markt bringen könnt, weil Deutschland ist einfach viel zu relevant.
Der deutsche Markt ist aber extrem scheiße. Der deutsche Markt hat zwei elementare Probleme. Er ist extrem voll und er ist extrem billig. Ja? Extrem voll heißt, wie ich dir vorhin gesagt habe, verkaufen mal eben 100.000 Bossmonster. So, wir verkaufen vielleicht 2.000. So. Und das ist genau das Problem. Ja, bei uns ist viel Potenzial, da Spiele zu verkaufen, aber nicht viele. Also nicht viele von einem, wenn ich nicht Ravensburg oder Kosmos heiße. Und das ist das Problem. Und deswegen giert ja jeder immer aufs Spiel des Jahres, weil du dann endlich mal eine Stückzahl verkaufen kannst, die irgendwie relevant ist. Ja, und das ist das Problem. Und
Aber was macht denn Kosmos oder Ravensburger besser
als... Die sind einfach überall. Es ist faktisch so, dass sich die Spiele, deswegen kann auch bei uns Pegasus-Spiele besser verkaufen, die sind überall. Ja? Oder mehr als wir. Und allein die Tatsache, dass es in einem Müller in, keine Ahnung, Nürnberg steht, ist besser, als wenn es nicht da steht. Und dann kann es da einer kaufen. So. Ob er davon, ob er da quasi kennt oder nicht, ist scheißegal. Und das ist einfach ein Vorteil, dass es ein Spiel mehr verkauft. Das ist tatsächlich so signifikant, dass mehr stehen einfach bedeutet, mehr Spiele verkaufen. Und weil halt Ravensburger und Cosmos überall sind oder Amigo, verkaufen einfach, können ja auch mehr Spiele schon. Das ist halt einfach der immense Vorteil. Und das Zweite ist eben, die Spiele sind scheiße billig bei uns und können am besten nicht billiger sein. Am besten noch mit dem Bücher.de-Gutschein quasi noch, auch noch Geld rauskriegen. So. Und das ist das
geht das?
Das ist das zweite, Problem, dass wir oftmals in Vertragsverhandlungen sind oder selber Spiele machen müssen und dann die Spiele so runterreißen, dass die Leute, und deswegen sind die Leute so heiß auf Kickstarter, weil der Markt hat sich quasi selbst kaputt gemacht. Die Spiele sind in der absoluten Ranzausstattung auf, wer hat's noch? Ich habe irgendwie geguckt, wo er gesagt hat, ach genau, der Flo von Get On Blablablub, ja, gesagt hat, schön wäre, wenn die Anno Böbbel Miepel wären. Jo, kostet aber halt einfach mehr, so. Und wenn du es auf Kickstarter gehabt, hättest du wahrscheinlich die Deluxe und am besten noch screenprinted bekommen, aber dann hätte das Teil halt auch irgendwie 80 Flocken gekostet. So, auf Kickstarter sagt jeder...
Wahrscheinlich jedes Teil double layered.
Genau, und jeder hätte gesagt so, jo, Kickstarter, und da easy peasy 140 Euro rauslassen, ja, aber dann gehst du halt zu den Normalos und sagen, ja, ein Vogel, ja, und das merken wir mit unseren Spielen. Du hast, kriegst 69 Euro, kriegst Siderische Konfluenz, ich weiß nicht, ob ihr es mittlerweile bei euch angekommen, erschlägst die Leute mit 3,7 Kilo und dann kriegst du trotzdem noch Kommentare wie, da sind ja nur ein paar Karten drin, warum kostet das Geld?
Ja,
oder Dawn of the Sets ist ja viel zu teuer, ist ja ranzig, so.
Ja, ich weiß genau, was du
und
meinst.
Und das
ist schon immer schon dieses erste Weltgehabe, was wir so an den Tag legen mit unserem Luxusproblem, bei Kickstarter irgendwas rauszubolzen. Ich scheue mich aber auch tatsächlich irgendwie immer, größere Ausgaben zu tätigen. Die mache ich tatsächlich nur auf Kickstarter. Ich gehe selten mal hin und kaufe mir jetzt für 90 Euro ein Game, was morgen kommt, was es halt schon gibt. Das mache ich super selten.
Zum Hass meiner Frau, ich bestelle bei Fantasy Welt nicht unter 300 Euro.
Du bestellst bei Fantasy Welt nicht unter 300 Euro. Da gibt es ja gar nicht, da gibt's ja nicht mal genug Spiele
für 300 Euro. Aber Stefan, du bist, oder wir sind unter anderem auch die Opfer, die der Ben gerade mit angesprochen hat. Allein mit den so, wir würden Brass niemals ohne Pokerchips spielen, Alter.
Aber das ist voll okay. Ganz ehrlich, das ist voll okay. Und ich finde es toll, dass man schönes Material hat. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass schönes Material das Spiel aufwertet. Und das ist der Grund, warum internationale Spiele einfach eine höhere Chance haben. Weil, wenn ich 50.000 Spiele drucke, international, oder 30.000 auf Englisch, dann kann ich geile Scheiße machen. Hohe Auflage, ne? Kann ich günstiger anbieten. Wenn ich das ein deutsches Spiel machen würde, wenn wir selber Dawn of the Sets gemacht hätten, mit dieser selbes Zeug wie Englisch, hätten wir 200 Euro verlangen müssen. Weil wir halt nicht mitgedruckt haben mit x anderen an der Stelle. Ja? Und das ist unser großes, großes Problem. Und Spiele sind in Deutschland zu billig.
Das Thema hatte ich auch letztens mit irgendjemandem, der hat auch gesagt, wie dumm kann man nur sein, man gewinnt das Spiel des Jahres und dumpt das Spiel des Jahres danach raus, anstatt dass man sagt, jetzt kann man den Preis sogar noch 5 Euro teurer machen, weil es das Spiel des Jahres ist. Man dumpt es einfach danach raus. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn. Die Nachfrage ist jetzt höher denn je, aber der Preis ist tiefer denn je.
Du kriegst auch viel billiger produziert, weil du eine viel höhere, weil du viel mehr produzierst.
Das ist schon richtig. Aber tatsächlich Asmodee, und muss man ihnen lassen, die hatten es versucht, mit Cold Express eben nicht passieren zu lassen. Ja? Und der Markt hat es ihnen gedankt, sie saßen ewig auf Cold Express, bis sie dann halt auch doch mal rausgeflogen sind.
Und dann für 10 Euro.
Genau, und dann kommt natürlich noch dazu, dass es halt schlimmer ist, du sitzt dann halt einfach auf Paletten von Paletten von Paletten von Spielen. Und dann ramscht du da halt ein King Domino für 2,50 raus. Ne? Das bleibt dir nichts anderes mehr übrig, weil sonst sitzt du. Pegasus hat schon eine große Lagerhalle, aber wenn du halt irgendwie 30 Paletten King Domino hast, müssen die raus. Sonst
das hat sich auch so schlecht verkauft. Ne? Also das muss man ehrlich schon sagen. Ey. Zu Weihnachten gab es das dann schon für einen Fünfer und nachher gab es das dann irgendwie, wenn du bei Ranz und Franz mit irgendwas bestellt hast, lag kostenloses King Queen Domino oder King Domino dabei.
Ja, ja. Und das ist.
Hast du direkt ohne Auspacken direkt in den Pappcontainer geworfen.
Aber das ist halt einfach ein Problem, das Spiel des Jahres führt so ein bisschen halt immer zu so einem Bulimie-Verhalten bei den Verlagen an der Stelle. Ne? Und hoffst halt, dass du am meisten da rausholst. Und das ist.
Aber seid ihr dann mit eurem Spiel nicht eigentlich, wo du gerade schon ansprichst, wenn du nicht deine Spiele irgendwo bei Müllerplatz irgendwie stapeln kannst, dann musst du natürlich schon die Experten ansprechen, die gezielt Bock haben auf solche Klopper. Ja, und um die kümmert ihr euch ja letztlich. Da habt ihr da auch mal so also Träume, keine Ahnung, meinst du, ihr habt einen Anwärter nächstes Jahr für Kennerspiel des Jahres oder so, mit irgendwas, was ihr
an den
Start gehen
wollen wird? Wir auch nicht. Also schön wäre es, wenn Aeon's End tatsächlich was, wenn es nominiert werden würde, was ich jetzt nicht glaube, dass es nominiert wird. Schön wäre es, wenn es wenigstens empfohlen werden würde, wenn wir sprechen können. Glauben dran tue ich nicht. Kann sein, aber wir arbeiten darauf nicht hin, weil wir sagen, das ist einfach nicht in unserer Sphäre normalerweise. Ich wäre froh, wenn wir solide 2.000, 3.000 Auflagen da verkaufen können, weil ich gerade die Frage gesehen habe, was ist so unsere Dawn of the Sith Auflage? Wir hatten ja 2 Stück, waren immer 1.000 Stück. Das ist halt sehr wenig. Wenn wir von vornherein 2.000er Auflagen fahren könnten, könnten wir besser und sinnvoller agieren. Dann wären unsere Spiele auch nicht so teuer, sondern signifikant günstiger tatsächlich. Ja. Aber das passiert bei uns halt alle Jubeljahre. Das Problem ist, dass wir halt auch die Nachricht nicht rauskriegen, dass wir anders arbeiten als andere. Mhm. Ja?
Und aber das, die... Ja, sorry,
du. Und das zusätzliche Problem ist halt, dass es scheiße arrogant rüberkommt, wenn ich sage, wir machen es geiler als andere. Ja, aber das ist ein Problem der Brettspielbranche.
Haben wir auch gesagt.
Mit Erfolg.
Nein, aber es ist eine Frage, wie kannst du dich quasi über Qualität als Unique Selling Point irgendwie profilieren, wenn das nicht automatisch bedeutet, dass du sagst, du magst etwas besser als ein anderer. Mhm. Ja? Das funktioniert das ja. Das funktioniert. Ich sag, jeder Audi sagt Vorsprung durch Technik. Das heißt ja, ich bin geiler als BMW und Mercedes. So. Ja. Das nimmt sicherlich aber Mercedes nicht übel, wenn die sagen, aber in der Brettspielbranche ist halt so, es ist halt alles so familiär, es ist alles so zusammengewachsen. Das heißt, sicherlich finden mich Leute deswegen scheiße, weil ich sage, ich will es besser machen als andere. Aber ich bin halt der Meinung, dass ich das halt besser mache als andere. Aber was soll ich sagen? Also, ich finde, wenn man halt die Spiele komplett umkrempelt, um sie besser zugänglich zu machen, wenn der Deutsche das kauft, ist das besser, als wenn ich einfach nur stumpf durchschiebe. Klar kann ich das machen. Und wenn die Kunden das wollen und kaufen, ist es eine legitime Strategie, weil es kostet weder Zeit groß, noch kostet es Geld groß. Es gibt viele Leute, die sagen, ich mache ja nur eine Lokalisation, weil es weniger Aufwand ist als ein eigenes Spiel. Da muss ich nur übersetzen. Das ist das, was ich immer höre, wenn ich sage, was ich tue, und mir die Leute immer sagen, mach mal nicht dein Maul so auf, alles, was du magst, ist nur übersetzen. Und wenn ich sage, nein, dann bin ich der Arsch. Kann ich mitleben.
Das muss ich ja erstmal durchsetzen. Ne? Also dieser USP oder sowas, du halt auch sagst, das muss sich ja erstmal bekannt auch sein, dass die Leute dann auch wissen, okay, es passiert mehr als einfach nur, dass einfach nur eine Übersetzung stattfindet. Also ihr braucht da ein bisschen den längeren Atem hinten raus dann.
Ja. Aber gesagt, das ist halt hart. Es ist schön, dass Aeon's End funktioniert hat. Ich habe es gehofft, aber nicht. Also, es hätte auch sein können, dass wir da 1.000 wieder durchfluppen und das war's. Ne? Aber dass wir jetzt tatsächlich haben in der ersten Auflage 3.000 Stück gemacht und haben sie verkauft. Und ich habe jetzt, glaube ich, nochmal 3.000 nachgedruckt. Das ist jetzt schon irgendwie.
Wovon ist das?
Von Aeon's End. Das ist jetzt schon quasi der größte Druck, den wir je gemacht haben.
Gefühlt. Aber geil. Ja, also ist ja gut, wenn sich irgendwas gut verkauft. Also es fühlt sich doch bestimmt richtig gut an. Also er hat dann endlich mal so seine Arbeit so ein bisschen mehr ausgeschöpft als sonst immer irgendwie gefühlt. Oder wird halt noch ein bisschen heftiger dafür belohnt. So. Ja. Finde ich klasse.
Und vor allen Dingen, Alter, ohne Scheiß, eins, was ich sagen kann, es ist egal, wie du es machst und egal, was du machst, du kannst es niemals allen recht machen. Es wird immer irgendwelche Spacken geben, die im Maul aufreißen, Alter. Dann kannst du am besten einfach nur drüber hinwegsehen.
Er hat es aber vorhin schon cool gesagt, wir haben ja auch das Problem gehabt, die Brettspiel-Szene bei uns, egal ob du es jetzt über die Social-Media-Seite siehst oder ob du es über die Verlagsseite siehst oder sowas, die Leute sind mit konfrontativen Verhalten, sind sie nicht, die ist auf jeden Fall nicht willkommen in unserer Szene. Die sehen das nicht, die sehen das immer negativ, die sehen das nicht sportlich oder sowas. Wenn ein Ben da sitzt und sagt, ich will es besser machen, dann heißt es gleich wahrscheinlich,
frech,
Ben, willst du uns in den Rücken fallen oder Ben, willst du uns irgendwas damit sagen? Machen wir etwas schlechter oder wie oder was? Es ist einfach, es wird nicht sportlich gesehen, man wird nicht zu einem Wettbewerb herausgefordert, sondern der Wettbewerb läuft so hinten rum und eigentlich arbeiten alle dahin, dass jeder besser sein will als der andere, aber es wird nach außen nicht so kommuniziert. nach außen sind wir alle Best Friends und laufen zusammen Hand in Hand in den Sonnenuntergang.
Ja, das ist ja so nicht so, dass es eine echte, also ich denke mir ja nicht quasi, das sind scheiß Leute, ne? Und der Standpunkt,
nein,
der
das Standpunkt ist sportlich. Legitim.
Es fällt mir halt nur schwer an einer Stelle, das irgendwie. Ja, ich finde es halt, also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einfach die geileren Spiele oder ich bemühe mich irgendwie einfach nur das geilere Programm zu haben, dann ist es das eine. Ne? Dann sage ich nicht, wir machen halt inhaltlich eigentlich alle das Gleiche, wir übersetzen irgendwie Spiele, wir übersetzen, machen die ein bisschen besser, fertig. Aber das, was ich halt sage, dass manche Spiele brauchen und ich mich ärgere, dass es halt nicht immer getan wird, ist halt eine krasse Überarbeitung. Ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, hey, wir überarbeiten doch auch und hey, wir stecken auch Arbeit rein. Das ist richtig. Ich sage auch nicht, dass alle machen ist 100% maximal scheiße. Das gibt es auch. Ich sage nur, häufig ist es eher so low-key-mäßig. Na, natürlich gibt jeder das Beste. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn ich sage, wir machen es besser, dann glauben die Leute, ich würde sie quasi abwerten, dass sie nicht auch ihr Bestes geben würden. Ja? Und das ist das Problem, wenn du so eine familiäre Szene hast, dass ich quasi dann auf die anderen schitten würde. Aber das ist halt so nicht. Es ist halt für mich. Aber ich muss es halt auch irgendwie kommunizieren, wenn ich sage, ich will es anders machen. Wie gesagt, das ist, ja.
Ja, ansonsten wäre mir jetzt so eine Frage eingefallen von vorhin. Du hast ja vorhin noch gesagt, hier der amerikanische Markt und der deutsche Markt ist sehr schwierig und so weiter und so fort. Würdest du den amerikanischen Käufer allgemein als einfacher zu handeln beurteilen, weil du den deutschen Markt schwierig findest? Oder meinst du, es ist einfach nur von der Vertriebs- und Verlagsseite schwierig auf dem deutschen Markt, weil wir uns es schwer machen, aber der Konsument ist eigentlich genauso einfach wie in Amerika
auch? Ich glaube, der Amerikaner frisst einfacher Spiele. Also ist auch vergessen, für den ist die Qualität von der Regel jetzt nicht so wichtig, dem ist das Spiel wichtiger. Und das ist, der ist schon einfacher. Man kann halt simpler was reinverkaufen, finde ich schon. Also wenn du die Trigger quasi der Amis triffst, verkaufst du halt ganz andere. Also jeder, du kannst einen Verlag aufmachen in Amerika und kannst recht schnell effektiv durchstarten. Du kannst ein Ledergames machen und kannst sagen, ich verkaufe das ordentlich. Das geht
halt einfach. Das sind halt einfach auch viel mehr Menschen, die du da halt eben wegcashst.
Genau.
So. Genau. Dann machst du halt eben direkt ein 5000er Print dran, anstatt ein 1000er oder noch mehr, ne, wahrscheinlich. Die Amis, die konsumieren ja sowieso wie Blöde, ne? Eigentlich viele von uns konsumieren auch wie Blöde, aber ich würde nur sagen, man merkt irgendwie, oder zumindest habe ich das Gefühl in der Community und in der Facebook-Gruppe und so, dass das Kaufverhalten bei einigen doch auch jetzt mal langsam ein bisschen bewusster wird, dass nicht nur sinnlos rein gegangen wird in die Kickstarter, dass bei jedem Kickstarter auch schon darunter so eine kleine Diskussion entfacht, reingehen, nicht reingehen, aus welchen Gründen, da erkennt man auch ganz viel Übersättigung einfach. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung so wiedergeben. Ich habe am Anfang alles gekauft und mittlerweile kaufe ich gefühlt so gut wie gar nichts mehr, außer wirklich ausgewählte Dinger, ne? So 3-4 Spiele im Monat vielleicht, die ich mir dann aus irgendwelchen Gründen gönne, und oft sind es jetzt auch Kickstarter, die dann halt eben irgendwann erst kommen, so, ne?
Es ist mein erstes Jahr, wo ich mir praktisch nichts gekauft habe, 2 Spiele gekauft.
Bei Frostpunk wärst du eingestiegen, dann aber noch, sonst wäre das dritte gewesen, wenn es
nicht bei euch gewesen wäre. Die Spiele, die ich selber mache, hätte ich dann auch gekauft. Das ist schon so. Das ist halt der Luxus, den ich bei Frosted Games habe, dass wir sagen können, das sind die Spiele, die ich geil finde, die würde ich selber kaufen, klar. Ja, halt, aber selber habe ich dieses Jahr so wenig gekauft und ich weiß gar nicht so, aber irgendwie habe ich nichts abgeholt. Ich würde mal kurz eine Frage aus dem Chat beantworten, weil ich die gut fand. Ich behaupte mal, Feuerland hat mehr Aufwand als Frosted Games bei zum Beispiel Aeon's End. Das ist genau das. Feuerland macht ja sehr viel eigene Spiele. Die haben natürlich mehr Aufwand, Logo. Aber ich weiß nicht, ob jetzt, ohne jetzt, mal, wie gesagt, mal wieder den
Frank. Es gibt ja auch Verlage, die haben ja gar keinen Aufwand, weißt du, was ich meine? Die machen nur den Namen auf der Box anders.
Das gibt es auch, ja.
Und packen eine Winzig davor oder so, zum Beispiel.
Darf ich nicht sagen, sonst heißt es wieder, ich versuche,
ja, aber auch alles Leute gut, wenn, zu vernichten. Wir sagen genug, alles gut. Dein Lächeln sagt mehr als 1000 Worte. Ja, Jungs, sollen wir denn jetzt, war bisher rund, sollen wir einfach mal hier einen Cut machen?
Ben, hast du noch irgendwas zu erklären oder zu beantworten?
Ja, du wolltest eine Frage aus dem Chat beantworten, ne, glaube ich.
Ja, genau. Also das war das eine, unhöflich. Was ich halt noch sagen wollte. was hat man noch? Ich bin ein kleiner Brettspiel-Narzisst. Ich lasse mich feiern von meinen lokalisierenden Übersetzungen. Nee, das ist, möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht von meinen lokalisierenden Übersetzungen feiern lassen. Ich bin ganz offen und fröhlich dabei. Man kann jederzeit mich kritisieren. Wie gesagt, es ist schwer, was besser machen zu wollen, wenn du nicht sagst, du machst es besser. Also, wenn ich sagen würde, nee, was ich mache, ist genauso scheiße wie alles andere, dann...
Aber wenn man sich hinsetzt und sagt, du hast ja jetzt irgendwie schon da so die Idee gefasst, irgendwie ein bisschen was zu verändern und das zu vereinfachen, einfach damit die Leute auch einfach ein bisschen besser noch bedient werden und jedenfalls halt nicht über irgendwelche Dinger noch stolpern, die in der englischen Originalversion irgendwie, ja... kaputt sind oder die man irgendwie unklar sind oder die man irgendwie nachgucken muss, finde ich schon berechtigt, auch einfach zu sagen, sich selber auf die Schulter zu klopfen, ey Mensch, das habe ich halt eben ganz gut hinbekommen. So, ne? Bei uns ist auch ganz oft so, wir starten hier in irgendeine Folge, wissen gar nicht, was abgeht und am Ende machen wir einen Stream aus, sagen, puh, haben wir ja gerade nochmal die Kurve bekommen.
Keine Folge. Matthias, wie immer. Der Matthias so kann sicherlich beantworten.
Wir machen einen Spiel-Digital-Aftertalk. Wie viele Minuten haben wir jetzt über die Spiel-Digital gesprochen?
Ich gar weiß nicht.
Genau. Gar
nicht. Aber da gibt es eigentlich nichts zu sagen.
Es ist, es ist einfach so, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nein, es ist einfach so, dass man sich halt bemüht, irgendwie das Zeug zu machen, was man halt macht und das halt besser zu machen. Also ich arbeite halt dran. Ich nehme wirklich Feedback auf und der Matthias kann bestätigen, dass ich immer, wenn ein Spiel rauskommt, sage, was alles scheiße war und dass ich das hätte vielleicht viel besser machen können. Also ich bin der Letzte, der normalerweise dasteht und sagt, was habe ich da für geile Scheiße gemacht? Sondern genau im Gegenteil. Ich beschäme mich immer über jeden einzelnen Fehler, weil ich das eigentlich nicht so feiern kann. Also Matthias sagt zu mir immer, lehn dich doch mal zurück und freu dich, was du da geschafft hast. Guck mal, wie sich das verkauft und schau mal, dass also, da so wenig
Fahnen sind. Du machst es auch schon sehr gewissenhaft, als wir Frostpunk gezockt haben. Da war auch eine Karte, die haben wir gezogen im Englischen. Es ließ sich auch unter Zuhilfenahme der Regel nicht erschließen, wie die Karte genau zu deuten gewesen ist. So, und dann sagte er auch, pass auf, jetzt habe ich auch gesagt, wir kamen einfach nicht drauf. Ich sage, pass auf, zieh einfach eine neue Karte. Und du hast dir die Karte aufgeschrieben, um sie im Deutschen dann zu überarbeiten, dass sie überhaupt das... Sinn macht, ne? Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Natürlich ist es dann vielleicht auch so, dass sie vom Original verfremdet ist, aber wenn sie da nicht eindeutig ist, dann doch lieber was Schnittiges noch daraus basteln einfach. Muss ich dann, ne? Besser als diese Karte 1 zu 1 übersetzen, man fragt sich dann wieder, was bedeutet das halt eben, also finde ich in Ordnung.
Ja, ich meine, es ist theoretisch, es macht halt wirklich unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen, unfassbare Mengen Arbeit. Wenn ich jetzt in Anführungsstriche alle Fehler mit übersetze, dann kann ich auch die FAQs des Originalverlags einfach nur mit übersetzen. Das ist legitim. Dann kann ich einfach sagen, schau, es steht genauso im Deutschen, wie es im Englischen steht. Und es funktioniert. Und das ist super. Das ist absolut fantastisch. Ne? So. Und das ist legitim, wenn man viel macht.
Aber das Geile ist auch so, die Leute beschweren sich bei dir, weil die sagen, du verbesserst irgendwelche Sachen, die sie eigentlich gar nicht hätten verbessert werden sollen, aber freuen sich wiederum digital über jeden Patch von ihrem Lieblingsgame, der rauskommt. Aber bei einem analogen Spiel, da kann halt im Nachhinein nicht mehr wirklich viele Patches kommen, es sei denn irgendwelche Errata, die man sich ausdrucken muss oder irgendwelche Karten, die nachgeschickt werden. Also sollen die doch quasi für jeden Patch, der vor dem deutschen Release kommt, sozusagen, ne, dankbar sein. Im Endeffekt machst du ja nichts anderes als
Patchen. Nee, ist vollkommen
richtig. Beim Digitalen ist man doch auch dankbar.
Es ist richtig. Ich mache quasi immer eine Remastered-Edition gefühlt. Also ist nichts anders. Ist nichts anders. Und wenn ich ein Kartendesign verändere, wie bei Aeon's End auch passiert, dann ist das vielleicht, weil ich irgendwie mehr Platz brauche oder weil ich sage, es hat nicht genug. Warum ist die Karte genauso also gibt es zum Beispiel diese Erzfeind-Karten, also die Monster, sind im selben Design wie die Spielerkarten. Warum sind die nicht im selben Design wie alle anderen Erzfeind-Karten? Ja, so. So was kann ich anpacken, damit man halt direkt intuitiv sieht, oh, hopp ich drauf, sieht gleich aus, ne? Also es muss also aus dem gleichen Deck kommen, muss zum gleichen Zeug gehören. Ist halt intuitiv, nehme ich mir direkt was raus, was vielleicht später zu einer Frage geführt haben könnte. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es einfach nur, dass ich da so OCD-mäßig das anpassen muss. Aber das sind halt so Sachen, die man halt einfach machen kann und wenn man sie machen kann, warum nicht?
Okay, Leute, ja, pass klar. Auf, mal also, ganz ich kurz, Ben, ich unterbreche mal, der Chris hat ja schon so ein bisschen so die Kurve, jetzt hat mal so Richtung Ende halt eben mal eingeleitet. Wir laden uns manchmal Gäste ein, so wie dich heutzutage, einfach um unsere Seriosität so objektiv einfach unter den ganzen Leuten so ein bisschen zu steigern. Der Selçuk hat heute die investigative Pille eingeschmissen und hat die ganze Zeit richtig tiefe Fragen gestellt. Aber viele Leute, die...
weil ihr mich gelassen habt.
Nee, ich finde es gerade richtig geil, weil ich mal reden kann, also was ich auch denke an der Stelle und welche Probleme ich habe. Also es ist mal so eine Selbsthilfegruppe gerade.
Okay. Bei mir auch jedes Mal. So, glaub mir, komm, Geschichten, dann frage ich mich.
Ich würde gerne noch eine Geschichte von heute dann noch erzählen, damit wir auch wieder so ein kleines bisschen darauf zurückkommen, wo wir uns manchmal eigentlich drauf besinnen und wo viele Leute uns natürlich auch wieder verachten, weil das halt eben alles andere als seriöses Brettspielunterhaltung halt eben betrifft. Und zwar hat der Selçuk mir heute eine Nachricht geschrieben. Die kam um 15.31 Uhr. Also hat er uns in den Meeple-Porn-Chat geschrieben. Azubi hat sich eine Folge von uns reingezogen und mich gefragt, was wir noch so für kranke Storys verzapft haben. Ich habe ihm kurz die Baggerschaufel angeteasert. Er danach an seinen Platz gegangen und den Wochenbericht geschrieben, was er denn diese Woche bei uns bzw. mehr lernen konnte. So, und dann kommt hier dieser Screenshot von diesem Excel-Ding, wo unten dieses Berichtswesen hier drin steht mit der Dokumentation des betrieblichen Unterrichts. Da steht drin, Überlebenstipps für den Arbeitsalltag. Ab und an kann es vorkommen, dass man nach einer Party von einer Frau eingeladen wird. Dies kann verschiedene Gründe haben. Allerdings sollte man stets darauf achten, dass der Darminhalt vor einer solchen Begegnung geleert ist. Natürlich kann der Druck nicht permanent kontrolliert werden, weshalb es durchaus dazu kommen kann, dass man sein Problem erst kurz vor der Haustür einer solchen Frau realisiert. Aufgepasst! Nun gilt zu beachten, dass der sogenannte Sprühschiss nicht auf der Toilette des potenziellen Paarungsobjekts entladen wird, da es zu Schäden an Schüssel- und Kanalsystem kommen kann. In einer solchen Situation ist es also grundsätzlich wichtig, Ruhe zu bewahren, denn es besteht durchaus die Chance, das Problem anderweitig loszuwerden. Eine der gängigsten Methoden wäre das allseits bekannte Baggerschiss. Hierbei wird eine Baggerschaufel gesucht, in der die gesamte Ladung abgeworfen werden kann. Zu beachten ist allerdings, dass es zu Schmierungen am Hinterteil kommen kann, da sich meist kein Klopapier im Umkreis befindet. Dies wird aber nur zum Problem, wenn der bevorstehende Akt bei Tages-, Lampen- oder Kerzenlicht geplant ist.
Mega. Alter, hat er das wirklich so runtergeschrieben? Das steht hier so in den Bericht. Also, Ben, du kennst diese Geschichte dazu nicht. Die musste ich droppen in der Folge, wo der Alex von Hunter und Chrome bei uns war. Die Folge heißt Karate-Andi. Also wenn du irgendwann mal diese Originalgeschichte hören willst, dann tu dir die Karate-Andi-Folge an. Okay. Und übrigens, wenn du es als Video guckst, siehst du auch noch, wie Alex sich quasi nackt zeigt, weil er war mal bei Dr. Sommer.
Minute 25
und hat wohl sein Dr. Sommer-Bild hier reingehalten.
Ob ich das jetzt sehen will, weiß ich nicht.
Also an dieser Stelle muss ich ja auch sagen, da seht ihr meine Azubis, die werden auf jeden Fall vorangebracht.
Auf jeden Fall, Alter.
Also die kommen auf jeden Fall weiter im Leben.
Aber er hat den Grund falsch gesagt. Er hat ja gesagt, der Grund, warum man nicht mit Zyra rein wollte, war ja eigentlich nur der, weil man sich geschämt hat vor der Lautstärke, die das geben würde.
Ja, ich sag dir, ich hab's ihm nur angeteasert. Den Rest hat er sich auf den Fingern
gezogen. Gut.
Und Leute, ganz kurz, da kann ich euch ganz kurz was dazu sagen. Der Azubi hat mir danach
warum
gesagt.
Warum ist Azubi?
Weil
ist
er
Azubi,
wollte
nicht Azubi. Ist kein Azubi.
Auf jeden Fall, Alter. Azubi. Ja, weil ich das asozial finde, deswegen. Auf jeden Fall, der Azubi hat dann zu mir gemeint, eben, er hat so eine ähnliche Art auch schon mal in einer anderen Abteilung gebracht. Und ich meine so, ja, wie? Weil er wollte mir ja dieses Berichtsheft unterjubeln, damit ich es unterschreibe. So. Weil ich dann wahrscheinlich einfach gesagt hätte so, ja, passt, kannst du so machen und einfach unterschreiben und weggeben. Und dann hat er eben zu mir gesagt, ja, guck mal bitte noch nach den Rechtschreibfehlern, weil ich bin mir nicht sicher. Und dann erst habe ich mir den Text richtig angeschaut, so, ne? Und dann hat er gesagt, er hat diesen Prank schon mal woanders gebracht, in einer anderen Abteilung, und zeigt mir ein, ohne Scheiß, ein komplett unterschriebenes, von drei Personen unterschriebenes Berichtsheft. Und ich zog so rein und da steht drin, Messmittel. Und dann steht da der erste Satz, als ein erbarmungsloser junger Krieger begab sich in die Abteilung der messenden Leute oder so ein Scheiß. Und dann, er hat sich durchkämpft durch die und dies und dies. Und er hat eine epische Geschichte reingeschrieben. Und am Ende ging dann, ja, und so benutzt man Messmittel. Und ich dachte mir so, und das ist durchgegangen, der so,
oh Mann. Ey. Ja, Leute, es rap, sind oder? Immer Fragen auf. Ich muss sagen, ich bin auch richtig platt heute. Und wir machen heute mal nach fast 3 Stunden dann jetzt mal Schluss, würde ich behaupten. Ey, Ben, besten Dank, dass du dich wieder mal spontan so, obwohl du so wenig Zeit hast, bereit erklärt hast, hier rein zu jumpen. Eine Woche der Familie schon ferngeblieben und am nächsten Woche Donnerstag schon hier wieder beim Meeple-Porn sitzen. So. Das hat uns natürlich gefallen, hat den Leuten auf jeden Fall auch gefallen. Ich finde, es war heute wieder ein unterhaltsamer Mix aus redaktionell sauberer, investigativer, journalistischer Arbeit und dem richtigen Anspruch an kleinen Fäkal-Sidekicks, die wir schon länger nicht.
Also ich hätte noch 2 Stunden machen können, wenn es nach mir geht.
Dann musst du doch mal wieder. Noch mal
wieder. Ich wollte gerade sagen, du kommst einfach noch mal wieder und dann holen wir das, arbeiten wir das alles noch mal auf.
Dann sind wir raus. Ja. Selcuk kann Gott sei Dank wieder in seinem Bett schlafen und muss nicht mehr wie ein Hund bei mir vor dem Bett auf dem Fußboden pennen. Und Leute, besten Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Leute. Und Schlange an Diesel, over and out.
Over and out. Alles klar,
bye, macht's gut. Ja. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.